Jenseits der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan, nenne mich natürlich mein Main-Character-Syndrom wieder zuerst, habe aber heute ein paar Gäste da. Wir reden heute zum einen mit Luna über die Nerd-Games und im Zuge dessen auch über TCG-Trading-Card-Games, Sammelkartenspiele. Wenn euch das jetzt schon verwirrt zurücklässt, seid gespannt. Es gibt viele Erklärungen, viel Abgenörde und ein schreckliches Geheimnis. Und zwei dieser drei Versprechen werden garantiert eingelöst. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber vielleicht einfach kurz die Gelegenheit, unsere Gäste vorzustellen. Zum einen sitzt hier mit Luna von Fantasy Events. Luna, du veranstaltest und organisierst die wöchentlichen Nerd-Games im Kraftwerk und auch die damit verbundenen TCG-Tage und Turniere. Erstmal hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Genau, am wärmsten Tag irgendwie der Woche haben wir uns hier in den dunkelsten Keller verzogen, um das aufzunehmen, Nerds, wie wir sind. Und weil ich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich kenne TCG grundsätzlich und ich finde das auch faszinierend und schön. Es ist aber neben so diesen ganzen Tabletop-War-Strategy-Games ein so Nerd-Kosmos, in den will ich nicht reintauchen, weil mir das Geld und die Zeit fehlt. Wenn ich da reingehe, war es das einfach komplett mit Schlaf. So, deswegen habe ich Chris mit hier, der kann sich das leisten, in zumindest TCG so weit reinzutauchen. Freut mich, dass du auch wieder da bist. Hi, grüß dich.
Freut mich auch, hier sein zu dürfen. Geld und Zeit ist Mangelware, aber ja. Ein Teil davon wird auch für TCG investiert.
Genau. Fürs beste Hobby gibt man das halt gerne aus.
Ich weiß nicht, ob es das Beste ist, aber es ist ein gutes.
Ja, diese Frage werden wir vielleicht heute klären, weil neben TCG gibt es bei den Nerd Games noch ein paar andere Sachen. Aber wir fangen vielleicht erstmal direkt mit Luna an. Ich hatte ja schon gesagt, fantasy-events-luna.de ist die Webseite. Und vielleicht einfach mal kurz zu dir. Wer bist du? Und ist das ein Verein? Ist das eine Organisation? Ist das eine Firma? Was machst denn du da eigentlich?
Ja, also erstmal, ich bin Luna Pretschner. Ich bin 21 Jahre jung und dieses fantasy-events-luna.de, was ich habe, ist basically meine eigene Firma, die ich dafür extra gegründet habe. Und ich persönlich mag es einfach, Veranstaltungen zu machen von Nerds für Nerds. Bin selber ein absolut großer TCG-Fan seit dem 11. Lebensjahr und wohnte in Zwickau und mittlerweile halt hier in Chemnitz. Und dadurch, dass in Chemnitz hier nur der eine Laden existiert, aber für Casual-TCG-Spieler relativ wenig vorhanden ist, habe ich mir gesagt, ach komm, ich greife mir doch mal ins Herz, ich organisiere was und tue mich mit dem Kraftwerk e.V. zusammentun. Sie stellen die Räume, ich stelle die ganzen Karten und die Turnierveranstaltung, die Organisation. Das ist das, was meine Firma beinhaltet. Und mache dann halt für TCGs, für Pen and Paper, aber auch für Brettspiele verschiedene Veranstaltungen. Unter anderem halt die wöchentlichen Nerd Games und die halbjährlich stattfindenden TCG-Tage mit größeren Turnieren, größeren Preisen und auch viel, viel mehr Aufgebot an Spielern. Also wir hatten schon um die 60 Spieler teilweise an einem einzigen TCG-Tag, nur an Turnieren.
Ich verlinke die Webseite auch nochmal in allen möglichen Posts und auch in den Metadaten. Guckt da mal rein, macht die vielleicht mal nebenher auf, weil das ist ein ganz interessanter Blick. Das bringt uns dann auch schon tatsächlich zum nächsten, was ich fragen möchte. Aber ich habe mal runtergescrollt und festgestellt, dass da auch noch ein TikTok-Kanal dranhängt und in Klammern mal mit an noch so ein YouTube-Kanal. Was findet auf den statt, weil das fantasy-events-luna.de, wir machen vielleicht ein Trinkspiel draus, ist ja erstmal bloß so eine Webseite. Passiert auf den anderen beiden Kanälen irgendwas oder wird passieren? Leere Versprechungen wohlgemerkt?
Also die leeren Versprechungen sollen es hoffentlich nicht werden, an der Stelle mal gesagt. Auf den TikTok-Kanälen passiert schon was. Mhm. Ich versuche relativ regelmäßig, so dreimal in der Woche, ein bisschen was rund ums Thema TCG zu posten. Aktuell ist es die riesige Sortierung meiner TCG-Sammlung. Ich möchte sie nicht nur sortieren, sondern auch digitalisieren. Oha. Es sind schon 6.900 und Karten digitalisiert. Es wartet aber mindestens noch mal so ein Stapel, wenn nicht sogar mehr, darauf sortiert und digitalisiert zu werden. Von daher, da wird noch ein bisschen TikTok-Content da sein. Unter anderem habe ich auch mal eine kleine Story auf TikTok gemacht, wie ich überhaupt zu den ganzen TCGs gekommen bin. Ich bin ja tatsächlich durch meine Mutter dazu gekommen. Die kleine Story könnt ihr dort dann vielleicht auch anhören.
Wie heißt der Kanal?
Auch Fantasy Events Luna.
Ach so, okay.
Das wird mit Punkten aber geschrieben anstelle von Bindestrichen, weil Bindestriche TikTok nicht zulässt. Deswegen okay. Fantasy.Events.Luna und das Luna aber bitte mit Doppel-O.
Aber ihr seid ja eh schon alle auf der Webseite und dann kann man ja einfach runterscrollen, genau, und da draufklicken. Das ist der einfache Weg, genau.
Und auf YouTube soll es dann den längeren Content geben und der soll sich hauptsächlich drum drehen, wie spiele ich verschiedene TCGs, wie baue ich mir vielleicht ein Deck zusammen und so weiter und so fort und alles, was man halt eben in Langform-Content gut produzieren kann. Mhm. Aber das ist wirklich in der Hinsicht erstmal noch ein leeres Versprechen, weil es ist nur ein Nebengewerbe, Zeit ist begrenzt, wir haben es ja auch schon angesprochen. Man muss halt sehen, was wird. Idealerweise kommen noch Facebook und Instagram dazu, damit man halt wöchentlich einmal einen Post machen kann, was es so die nächsten, ich sag mal, 4 Samstage gibt. Mhm. Aber auch das ist erst noch in Planung.
Okay, vielleicht nebenher noch mit erwähnt, das habe ich ganz vergessen. Chris ist natürlich nicht nur hier, weil er wunderbar aussieht und über jede Menge Wissen verfügt, sondern weil er bei uns hier im Kaffeesatz quasi organisatorisch die TCG-Events betreut und kann da sicherlich noch ein bisschen was zu sagen. Und vielleicht kommen so verschiedene Perspektiven zusammen. Deswegen dachte ich, wir laden beide Leute ein. Vielleicht ergänzt sich das noch ein bisschen. Spannend finde ich, du sagst, es ist quasi ein Nebengewerbe. Das heißt, du hast einen ganz normalen Job und machst das dann noch nebenher. Was frisst das so an Zeit? Einfach mal so, um so eine Zahl rauszuhauen. Kann man das überhaupt beziffern?
Also es frisst natürlich erstmal die Zeit selber, die ich vor Ort bin, weil ich bin jedes Mal vor Ort. Ich muss ja schließlich auch dann die Raummiete einschreiben für eben das Kraftwerk. Und ja, das sind 10 Stunden jeden Samstag. Mit hin- und herfahren sind wir dann bei 12 locker. Dann haben wir natürlich noch die verschiedenen Postings, das Pflegen der Community, die Turnierplanerstellung, die Organisation der Turniere, Anmeldungen, die entgegengenommen werden müssen, Preise, die irgendwo heranbeschafft werden müssen. Ich würde sagen, ich habe tatsächlich, wenn man das auf die Woche sieht, wahrscheinlich 20 Stunden Arbeit. Wobei ich das nicht als Arbeit sehe, weil halt sehr, sehr viel davon auch so 5-Minuten-Brackets sind, indem ich kurz nochmal jemanden zurückschreibe. Alles klar, ich habe deinen Namen aufgeschrieben, du bist beim Turnier angemeldet.
Deswegen frage ich nämlich, ich kenne das nämlich ähnlich aus so komplett ehrenamtlichen Geschichten, aber sagen wir mal, so 20 Stunden die Woche kriegst du in der Regel easy auf den Ticker, ohne diese 5-Minuten-Bits dazwischen zu zählen. Da mal irgendwo ein Post, da mal jemanden geschrieben, da mal kurz was abgesprochen. Da kommt einiges zusammen. Genau. Was mich interessiert, ist so der erste Satz auf der Seite. Das kann ich ja mal zitieren. Lautet, Fantasy Events Luna wurde gegründet, um für, Anführungszeichen, Third Places in der Nerd-Szene in Chemnitz zu sorgen. Third Places, ich habe eine Vorstellung, was das ist, aber es wäre, glaube ich, cool, weil Sion jetzt mit Sicherheit, oder ich wäre enttäuscht, wenn nicht, auch Leute zu die TCG nicht kennen oder die generell in diese Nerdwelten abtauchen wollen. Da wäre es cool, mal zu erklären, was sind diese Third Places überhaupt? Du hast da, glaube ich, eine Definition oder dir Gedanken drum gemacht, wie man sowas bezeichnen könnte.
Genau, also Third Places ist erstmal ein Sozialkonstrukt. Das war von 2 Amerikanern gemacht, Ray Oldenburg und Karen Kristen. Es geht darum, dass der erste Platz die eigene Wohnung ist, das eigene Zuhause, das eigene Umfeld. Mit natürlich Familie, Kind, Kegel, Hund, hast du nicht gesehen. Der zweite Platz ist die Arbeit, weil man dort ja natürlich auch sehr, sehr viel Zeit verbringt. Und der dritte Platz sollte immer ein Community-Platz sein. Ein Ort, wo Leute zusammenkommen, wo Leute miteinander interagieren können, wo man Meinungen austauschen kann, wo vielleicht auch verschiedene Kulturen aufeinander clashen und man demzufolge in Austausch kommt. Und diesen Third Place muss es neben der Wohnung und der Arbeit geben, weil ansonsten ist die komplette Balance zwischen Wohnung und Arbeit ja nicht mehr vorhanden. Sprich, deswegen braucht es diese Third Places.
Und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen kompliziert, komplett fremde Leute zu sich in die Wohnung einzuladen, um dort TCG oder irgendwas anderes zu spielen. Also je nachdem, was man da für eine Fallhöhe selber dran setzt, klar. Aber gut, wenn es dann öffentlich zugängliche Orte gibt für sowas, genau.
Ja, aber es gelten ja nicht nur die Orte, wo wir jetzt TCGs spielen. Eine einfache Bar ist schon ein Third Place. Ein Museum ist ein Third Place. Also ein Third Place ist erstmal generell alles, wo Leute aufeinandertreffen, wo Leute sich austauschen können, wo halt aktiv gelebt wird, was nicht die eigene Wohnung und nicht die Arbeit ist.
Den hast du mit den Nerd Games gefunden im Kraftwerk hier auf der Kassbergstraße 36, beziehungsweise in dem OK-Jugendclub da unten.
Genau.
Drin gibt's da so einen extra Bereich. Lieben Gruß an alle, die dort arbeiten, Waldi auch mit. Hi, grüß dich. Total toll. Das ist jetzt schon, wie lange gibt's das jetzt gerade schon? Das ist doch bestimmt irgendwie schon 2 Jahre?
Nein. Wir haben noch nicht mal unseren ersten Geburtstag gefeiert.
Mir kommt das vor, als ob das schon so lange eine Institution ist. Aber vielleicht ist das einfach dadurch, dass es ja wöchentlich, wir kommen da noch mal drauf, aber wöchentlich stattfindet. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass das schon eine Weile da ist.
Nee, also die Nerd Games in der Konstellation, wie sie jetzt sind, gibt's erst seit August letzten Jahres und zwar mit Ende der Sommerferien. Aber weshalb viele das Kraftwerk und auch den Jugendclub noch so sehr mit den Sammelkartenspielen verbinden, ist, weil dort immer mal wieder irgendjemand probiert hat, Leute und Gruppen zusammenzufinden. Das waren meistens aber von Studenten organisierte Gruppen. Und sobald wie dieser Student halt eben seinen Abschluss gemacht hat und ausgezogen ist aus Chemnitz, war es verpufft.
Ja, okay, du bist also in dem OK-Jugendclub vom Kraftwerk drin. Das ist so ein bisschen, wenn man dann vor dem Eingang steht, rechts durch dieses Tor und dann ist da so ein Glasbau irgendwie, da geht's in den Keller runter. Es ist nicht schwer zu finden. Es klingt jetzt übelst kompliziert, aber man muss einfach nicht durch die normale Tür reingehen. Ich glaube, man kommt auch durch die normale Tür dorthin, aber
tatsächlich nicht, da muss ich unterbrechen. Man kommt wirklich nur drinnen, wenn man eben durch dieses weiße Gattertor geht und dann in den Glasgang rein. Aber da wir ja wissen, dass es verwinkelt ist, existieren tatsächlich auf YouTube und auf TikTok schon 2 Shorts, die beweisen, wo unser Gaming-Keller ist, wie man da hinkommt, welche Schritte man gehen muss, etc. pp. Man startet halt vor dem alten Pionierhaus, dem Kraftwerk an sich selber, und wird dann einmal schön durchgeleitet und kriegt noch so ein bisschen was über die Nerdgames auch erzählt.
Und was gut funktioniert, das letzte Mal, als ich da war, war es so, okay, da kommen gerade 2-3 Leute rausgelaufen oder reingelaufen, die sehen halt aus wie meine Peer Group. Ich laufe denen mal nach, ich wusste, wo es ist, aber die sind straight dorthin gegangen. Ja, okay, im Kraftwerk läuft das also regelmäßig. Ich weiß gar nicht, wie ist denn allgemein, also kannst du oder vielleicht auch Chris dazu irgendwas sagen, wie allgemein die Situation in Chemnitz ist? Gibt es hier eigentlich viele Third Places, speziell für solche Nerd-Kultursachen, vom Kaffeesatz vielleicht jetzt mal abgesehen?
Wird dir den Vortritt lassen?
Ja, klar. Also ich kenne auf alle Fälle noch das X-Games. Da habe ich früher, als ich noch in der Schule war, regelmäßig Karten gespielt, vor allem Yu-Gi-Oh! Und das hat sich jetzt aber, das wurde vor kurzem umgebaut. Dort sind die Spieler auch eher kompetitiv unterwegs. So kam es mir zumindest immer vor. Und jetzt inzwischen haben sie es so umgebaut, dass du kein Tageslicht da drin mehr hast.
Okay.
Ich finde das sehr faszinierend, wie man diese Entscheidung treffen kann, die Glasfronten zuzubauen, damit auch ja kein Tageslicht mehr an die Kartenspieler kommt.
Disco-Kugel rein vielleicht.
Das hätte
ja, okay.
Was.
Ja, okay.
Wobei man sagen muss, die haben ja jetzt auf eine Maximalkapazität von 36 Mitspielern geupgradet.
Ja, aber das wird arg eng da drin und trotzdem.
Die haben die Hinterräume noch mitgenutzt.
Die haben die Hinterräume jetzt
mitgenutzt?
Ja. Ah, okay.
Aber das ist ja auch erstmal vorrangig, glaube ich, ein Spieleladen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, der zusätzlich solche Turniere veranstaltet, oder? Kein Nerdplace an sich. Ich meine, gut, Third Places, haben wir ja gelernt, können alles sein, aber ist, glaube ich, vorrangig ein Spieleladen, der Turniere veranstaltet?
Nö, es ist ein Konsolen- und Kartenladen in einem tatsächlich.
Ja, okay.
Also der nimmt, kauft gebrauchtes Zeug an, verkauft gebrauchtes Zeug, was hauptsächlich Videospiele und so angeht und auch Karten und verkauft halt hauptsächlich die ganzen Karten von den TCGs.
Man muss allerdings dazu sagen, Kartending ist eher so, ich sag mal, Nebenverdienst für die. Über die Karten hält sich nicht. Es hält sich hauptsächlich über die Konsolen, weshalb die immer einen Vorrang haben.
Okay. Weitere Third Places, die nerdige Sachen raushauen, fällt euch noch irgendwas ein? Ich kann ansonsten sicherlich auch noch zwei ergänzen, aber ich bin erstmal gemein. Ich frage euch mal aus. Es ist wie so ein Quiz. Ihr könnt nichts gewinnen.
Ich sag mal so, ich habe eben die Nerd Games gegründet, weil ich keinen gefunden habe, als jemand, der neu hierher gezogen ist, weil ich selber wohne ja auch erst seit Februar letzten Jahres hier.
Ja, ist ein guter Gedanke, den ich aufgreifen kann. Ich mach das einfach mal. Also ich würde mal noch nebenher, das jetzt weniger auf TCG gezogen, sondern mehr auf Pen and Paper Rollenspiele macht die Stadtbibliothek immer mal noch Veranstaltungen tatsächlich. Man muss es ein bisschen suchen, aber die Katrin, ebenfalls schöne Grüße, die das macht, die gibt sich da richtig Mühe, dass das regelmäßig unterkommt. Das Deutsche Spielemuseum e.V. hat mal eine Zeit lang Pen and Paper Rollenspiele mit drin gehabt. Ich weiß nicht, ob die nerdigste Brettspiele dort dabei haben. Kaffeesatz, klar, okay, Jugendclub im Zuge der Nerdgames. Mehr fällt mir nämlich auch nicht ein. Das ist dieses alte Phänomen von Chemnitz. Ich habe ein paar Bekannte, die in anderen Städten wohnen, gerade irgendwo so in Bayern unten, und die haben dort ganz selbstverständlich einen Nerdshop. Oder zwei. So, da ist irgendwie vielleicht noch ein Comicbuchladen gegenüber. Und ich denke immer so, boah, so stelle ich mir manchmal hier den Himmel vor. Wo es dann regelmäßig Veranstaltungen gibt. Und in Dresden und Leipzig, meine ich, gibt es auch noch wenigstens so ein paar, ob es jetzt Lab-Tavernen sind oder so Nerd-Kneipen oder zumindest Orte, die regelmäßig was veranstalten. In Chemnitz ist da, abgesehen von den 2-3 tollen Sachen, die wir jetzt hier haben, absolute Pumpe und quasi kein großer Ort, ne?
Also zu Leipzig und Dresden kann ich ergänzen, in der Kartenspiel-Community herrscht regelrecht Konkurrenz.
Okay.
Dresden hat locker um die 5 Shops, Leipzig auch locker 3. Leute, die aktiv Turniere auch von den Sammelkartenherstellern machen dürfen, lizenzierte Turniere. Da gibt's auch sehr, sehr viele. Im Grunde genommen, Leipziger und Dresdner sind absolut bedient. Die schweben für mich persönlich auch im Himmel.
Ja, ja, gut. Aber so mittelfristiges Ziel oder langfristiges Ziel ist es, meins zumindest, irgendwann mal so einen coolen Nerd-Shop. Von mir aus kann das sich auf 2-3 Läden erstrecken. Auch irgendwann mal in Chemnitz zu haben. Und bis dahin ist es super, dass Leute Third Places dafür etablieren.
Mir fällt tatsächlich noch einer ein. Und zwar, wir haben einen eigenen Warhammer-Store hier in Chemnitz.
Das stimmt, genau, ja.
Der ist ja auch, ich sag mal, relativ neu. Ich glaube, 5 Jahre oder so irgendwie so in dem Dreh dürfte es sein.
Oh, da bin ich mir unsicher, aber also 5 mindestens.
5 mindestens auf jeden Fall, genau. Und der ist ja direkt im Zentrum, also der näher geht's nicht an der Zentralhaltestelle.
Obwohl man dazu sagen muss, für alle, die jetzt sagen, ja geil, da mache ich so einen Laden in Chemnitz auf, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, die Mieten näher an der Innenstadt sind manchmal so lächerlich hoch, dass ich mich manchmal frage, wie kann sich sowas wie ein Warhammer-Laden mit den Verkaufspreisen, okay, aber wie können sich manche Läden da halten? Aber es gibt ja genügend Ecken, wo man sowas noch reinkriegt. Gibt auch Leerstand.
Also ich will das nur mal so als nebensächliches Trivia mit einwerfen. Der gesamte Umsatz von Warhammer und der Firma, die das produziert, ist höher als der gesamte Fischereiumsatz von England.
Ja.
Das ist völlig irrsinnig, was die da im Umsatz und Gewinn machen.
Ja, ja.
Die können sich halten.
Genau, es ist ein lizenzierter Store. Es gibt auch eine aktive Spielerschaft hier. Also ich weiß von einer aktiven Spieleranzahl von 30. In der WhatsApp-Gruppe von den Warhammern hier in Chemnitz sind es mittlerweile über 70 nur. Bin da auch selber mit drinne. Mhm. Ich habe leider nicht so viel Spielerfahrung, weil Zeit fehlt und Geld. Aber sie haben sich auch hier tatsächlich ein paar Räume angemietet. Sprich, wenn man mal Warhammer spielen will, gibt's auch hier in Chemnitz einen einzelnen Raum dafür. Der ist allerdings aber in einer verlassenen Schule, die quasi umgebaut wurde als Kreativzentrum beziehungsweise Lager und Kunsträume für Firmen. Die ist ein bisschen versteckt.
Klingt aber umso reizvoller.
Ja.
Mhm, auf alle Fälle. Okay, wir haben also erstmal gelernt, wer wir sind, was du machst. Du hast vorhin nochmal erwähnt, dass du noch irgendwelche Twitch-Streams machst.
Ja.
Ja. Willst du dazu kurz noch irgendwas sagen?
Gute Frage. Also, die sind relativ unabhängig von den Trading Card Games. Das Einzige, was ich zum Thema Trading Card Games mal streame, ist, wenn ich mal neue Packs zum Öffnen habe. Pack Openings tun sich da schon ganz, ganz schön verkaufen, wenn man sich die Zahlen anschaut. Mhm. Und ansonsten habe ich mich hauptsächlich fokussiert auf Shootern mit ab und an Community Games, was auch immer die Community möchte. Aktuell läuft Timberborn gerade sehr, sehr schön.
Okay, findet mal wo?
Auf Twitch tatsächlich unter fantasy.events.luna.
Okay.
Ich hoffe, ihr macht wirklich ein Trinkspiel draus.
Tatsächlich, ja. Ich werfe vielleicht irgendwie so eine kleine Glocke oder irgendwas mit. Aber ja, macht mal ein Trinkspiel draus. Vielleicht, weil wir es jetzt fünfmal erwähnt haben, Luna in dem Fall L-O-O-N-A geschrieben. Ne? Nicht, dass ihr euch irgendwie jetzt tot googelt. Okay, haben also gelernt, wer du bist, was du machst, wieso diese Third-Place-Situation vielleicht auch zumindest von uns wahrgenommen in Chemnitz aussieht. Aus dem Pen-and-Paper-Bereich kann ich immer sagen, dass ich seit Jahren schon immer den Eindruck hatte, dass es viele private Runden grundsätzlich gibt, die sind aber eben privat und im besten Fall findest du irgendwo über drei Ecken in irgendeinem Forum mal einen Zugang dazu. Ne?
Dafür sind die Third Places ja zum Beispiel auch da,
genau.
Dass sich eben solche privaten Runden erst entwickeln und dass man darüber halt Leute kennenlernt.
Genau, und das machen die Nerd Games und das machen auch wir als Kaffeesatz, solche Third Places eben zur Verfügung stellen, etablieren, wo auch Leute, die mal reingehen wollen, sich dort ausprobieren können.
Ansonsten, wenn ihr jetzt noch nach irgendwas Nerdigem sucht, was hier nicht vertreten ist, nicht hier im Kaffeesatz zu finden ist, nicht beim Jugendclub okay, nicht bei mir bei Nerd Games, nicht im Warhammer Store etc. pp., dann kann ich tatsächlich r/Chemnitz sehr empfehlen.
Ja, ja,
dort genau. Sind die Leute sehr, sehr hilfreich, also wirklich hilfreich.
Das stimmt. Gut, wir sind alle auf den gleichen Reddit-Subreddits noch unterwegs. Trotzdem gute Gelegenheit, einfach mal zu diesen Nerd Games rüberzukommen. Es gibt ja im Prinzip zwei Veranstaltungen, die unabhängig voneinander funktionieren, die Nerd Games und der TCG-Tag-Turnier. Lass uns erstmal auf die Nerd Games kommen. Was ist es? Was macht ihr da? Wozu sind die da? Auch auf die Gefahren, dass wir uns jetzt nochmal wiederholen.
Das ist in Ordnung. Also, grober Breakdown zu den Nerd Games. Sie sind jeden Samstag von 11 bis 21 Uhr, es sei denn, das Kraftwerk hat selber Schließzeiten und 1-2 Samstage im Jahr gesehen, erlaube ich mir Urlaub zu nehmen. Mhm. Das darf auch mal sein. Ja, wir sind immer da. Wir haben sämtliche Decks zu sämtlichen verschiedenen Trading Card Games mit dabei. Man darf natürlich und soll auch seine eigenen Decks spielen. Sollte aber jemand mal ein neues Trading Card Game erlernen wollen oder aber kein Deck haben, kann er sich bei uns einfach bedienen.
Ja.
Das wird gecovert vom Eintritt. Der ist 2 €, halt eben die Raummiete. Und ansonsten kann man auch gerne, wenn man möchte, dass unser Repertoire wächst, ein bisschen was spenden.
Mhm.
Das ist immer eine Möglichkeit. Wir haben da so ein kleines Sparschwein einfach nur ausstehen.
Das wäre tatsächlich auch so ein bisschen die Frage. Also gut, jeden Samstag, steht alles nochmal auf der Website. Die Zugangsvoraussetzungen, du hast gerade gesagt, ihr habt dort quasi auch Material da. Das heißt, jemand, der gar keine Erfahrung mit TCGs hat, aber sagt, ich suche mir irgendein geiles, nerdiges Hobby, ich will das mal ausprobieren, kann hinkommen, kann sich von euch eine Einführungsrunde geben lassen,
genau.
Läuft sowas ab. Wie werden dort Noobs aufgenommen?
Wir haben tatsächlich bisher noch nicht so viele Noobs, weil halt eben, ja, ich sag mal, die Werbung noch nicht so rangetreten ist. Die muss halt noch ein bisschen reifen, Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter und so fort. Aber sollte ein Noob jetzt reinkommen, beziehungsweise was wir meistens haben, ist, wenn der Partner mitgeschleppt wird, dann stellen wir den erstmal vor den riesigen Basartisch, den wir aufgebaut haben, wo wirklich alle möglichen Trading Card Games dastehen und fragen erstmal, woran habt ihr Interesse? Wie ist so euer Lesen und Verstehen Level? Auch sowohl Deutsch als Englisch.
Mhm.
Es gibt einige Trading Card Games, die gibt's nur im Englischen, beziehungsweise dann im asiatischen Raum, Chinesisch oder Japanisch. Und wir haben halt hauptsächlich die englischen und die deutschen Karten da. Ja, es gibt eine japanische Karte, einfach nur, weil die ein Manga-Artwork hat. Aber das sage ich den Leuten immer, wenn sie das Deck nehmen, wo die Karte drin ist.
Ja.
Nee, und dann dürfen sie sich ein Trading-Card-Game aussuchen. Und dann bin ich meistens diejenige, die sagt, alles klar, ich bring's euch bei. Es gibt zwei Kartenspiele, die ausliegen, die ich nicht spielen kann. Ansonsten den Rest kann ich tatsächlich von der Auslage.
Meine Erfahrung, sowohl wenn ich mal bei euch war, als auch wie wir es hier machen, ist aber allgemein, dass die ganze Spiel-Community, die ganze TCG-Community grundsätzlich immer ganz gern bereit ist, wenn sie nicht gerade in irgendeinem ultra wichtigen Duell stecken, zu sagen, ach komm, weißt du was, ich erklär's dir, wie es läuft.
Genau.
Also ich war mal da für was ganz anderes, hab dort eine alte Bekannte wieder getroffen und die war so, lass mal One Piece TCG spielen. Ich sag, klar, okay, erklär's mir. Hab sogar durch Zufall irgendwie gewonnen. So eine kurze Session. Aber im Prinzip kann man ja hingehen und irgendjemand wird sich in der Regel schon bereit erklären, mal eine Runde mit einem zu spielen. Ne?
Definitiv. Also ich bin da auch mega, mega dankbar der Community gegenüber, dass sie auch so offen gegenüber Neuen sind und auch sich mit den Leuten dann hinsetzen, teilweise auch dann Deckbau mit betreiben, die Leute beraten, wie es geht, auch bei den, ich sag mal, Anfangsspielen nachsichtig sind, sagen, ja komm, nimm noch mal die Karte zurück, du hast das nicht ausgespielt. Oder auch nochmal den Tipp geben, hey, lest dir die Karte nochmal durch, da ist ein cooler Effekt drauf, vielleicht willst du den spielen.
Ja gut, was ja ein ist ja immer der Gedanke, geil, wir wollen mehr Leute haben, die das mitmachen,
genau.
Weil dann sind grundsätzlich mehr Spielende vorhanden und die Bude wird langsam voll. Ne? Chris wird das wahrscheinlich, hier wird es wahrscheinlich nicht viel anders laufen.
Wir haben auch schon einige Neulinge da gehabt, die, gut, wir haben hauptsächlich halt wirklich Magic the Gathering hier im Kaffeesatz, aber wir haben regelmäßig Leute, denen wir das neu beibringen, wo wir genau dieses Verfahren eben auch so durchführen.
Genau. Mal zwischendrin, weil wir jetzt schon so ein bisschen in so Fachtermini reingehen und sowas.
Ja.
Bleibt erstmal verwirrt zurück, macht euch Notizen oder sowas. Wir klären das alles noch auf. Wir erklären die ganzen Begriffe, wir gehen nochmal richtig rein, aber jetzt geht's erstmal wirklich um die Nerdgames selber. Abseits von TCG ist ja aber auch noch irgendwie mehr dort angedacht. Ne? Es ist ja kein reines Trading Card Event, ne?
Genau, das reine Trading Card Event ist der TCG-Tag, dazu später mehr.
Mhm.
Aber die Nerd Games sollen hauptsächlich wirklich auf drei Pfeilern stehen. TCG, was wir jetzt besprochen haben und was auch der Hauptpfeiler ist aktuell.
Mhm.
Dann Pen and Paper, da One-Shots, beziehungsweise können sich auch gerne private Gruppen untermieten bei uns, die dann einfach sagen, hey, wir spielen privat einen One-Shot, wollen aber nicht, dass der bei uns zu Hause stattfindet. Wohnung ist zu unaufgeräumt, sind gerade frisch umgezogen, hatten wir alles schon. Und die kommen dann halt einfach mal für einen Spieltag zu uns. Da zahlt jeder auch einfach seine 2 € und fertig ist.
Mhm.
Und wir geben den schönen Platz auf unserer Veranda. Wir sind ja zweistöckig unterwegs.
Ja.
Und dann können die dort auf der Veranda spielen und werden von uns nicht weiter behelligt und fertig ist.
Ich wollte gerade sagen, man kann ja sogar im Jugendclub drüben noch ein paar alkoholfreie Getränke sich kaufen und irgendwie was zu essen. Und also es ist auch fürs Leibliche wohl grundsätzlich zufällig mitgesorgt.
Wir haben, auch wenn es mal mehr werden sollte, Räume, die wir noch zusätzlich aufschließen können. Das ist auch schon mit eingeplant, sollte es mal soweit sein. Und ich würde mich mega freuen, wenn es soweit sein würde.
Ja.
Und
das
auch
dritte Bein, was da noch dabei ist?
Sind die Brettspiele.
Okay.
Also allgemeine Gesellschaftsspiele, das kann jetzt natürlich die Klassiker Siedler von Catan, Carcassonne, Zug um Zug und so weiter sein. Aber wir haben auch schon Azul dort gespielt. Einige Monopoly-Runden haben auch schon stattgefunden. Ich glaube, wir haben bisher noch keine beendet. Also wir haben ein riesiges Repertoire vom Kraftwerk selber ausliegen. Und was definitiv noch eine Baustelle ist, dass meine persönlichen Gesellschaftsspiele irgendwann mal auf die Webseite kommen und man mich dann anschreiben kann, wenn man welche vorreservieren möchte für ein bestimmtes Datum.
Ah, du würdest die dann sozusagen extra mitbringen?
Ja.
Okay, das ist krass. Kraftwerk hat einen gewissen Fundus, der aber, glaube ich, jetzt auf den Jugendclub generell, meine ich,
aus.
Nee, die haben noch mehr, von dem ich nicht weiß.
Das ist alles in verschiedensten Schränken untergebracht und tatsächlich auch auf 3 Etagen verteilt. Man muss es nur finden und suchen.
Ach hey, hier lauern Schätze. Okay, das ist aber gut zu wissen. Als ich das letzte Mal da war, das dürfte so ein halbes Jahr her sein, glaube ich, war der Fokus, wie du schon sagst, auf TCG. Ich habe dort ein Pen-and-Paper-Rollenspiel geleitet. Brettspiele, also ich habe auch so 1-2 nerdige Brettspiele da, wo ich immer so denke, die müsstest du eigentlich mal spielen. Ist immer Zeitfaktor, klar. Aber es gibt quasi auch schon ein gewisses Repertoire, zumindest an TCG und Brettspielen, was man dort holen kann oder eigenes mitbringen?
Genau. Also entweder man holt sich es bei mir ab oder man bringt was eigenes mit. Vielleicht kann ich ja mal hervorheben, aus meiner Sammlung zum Beispiel habe ich City Skylines als Brettspiel.
Mhm.
Ich habe ein Hobbit-Brettspiel, wo du mehr oder weniger Roleplaying-mäßig mit Figuren über eine Map ziehst. Das ist sehr, sehr stark an Pen and Paper angelehnt, plus halt mit ein bisschen Ressourcen- und Kartenmanagement.
Ah ja.
Und was natürlich auch noch gespielt wird, wo man aber bitte, bitte vorher fragen sollte, ist Arkham Horror. Weil Arkham Horror kann ich persönlich nicht bereitstellen. Wir haben aber sehr, sehr viele in der Community, die Arkham Horror besitzen und es gerne spielen wollen.
Okay, da ist sogar noch eine gewisse Menge da. Die Frage ist, wo erfahre ich davon? Also gibt es da Kanäle, die ich mir angucken kann?
Also am besten wäre es tatsächlich, einmal wirklich vor Ort zu kommen, sich das Ganze mal anzuschauen. Keine Sorge, die 2 € Eintritt werden auch wirklich nur abverlangt, wenn ihr dann spielt. Also das ist, sei gesagt, solltet ihr euch nur mal das anschauen wollen, mal vorbeikommen wollen, ist voll lau. Braucht ihr nicht zahlen.
Okay, krass.
Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, ihr müsst nicht.
Ja.
Und wir haben auch einen kleinen Familienrabatt. Kinder unter 13 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen, wenn der Erwachsene selber mitspielt, kosten dann auch nichts. Das, ja, ist jetzt noch nicht auf die Webseite gekommen. Hut setze ich mir auf. Ich bin aber auch nur eine Frau, die das Ganze mehr oder weniger organisiert.
Ja, ja, kann ja alles noch kommen. Alles cool.
Genau. Mhm. Nee, und im Prinzip, wenn man dann einmal vor Ort war, haben wir einen wunderschönen QR-Code. Damit kommt man dann auf unsere WhatsApp-Community. Mhm. Eine WhatsApp-Community ist im Grunde genommen bloß ein Discord-Server auf WhatsApp.
Also eine Sammlung verschiedener Gruppen und so Unterchats, genau, sozusagen.
Da gibt es eine Gruppe pro TCG. Wir haben eine Gruppe für Gesellschaftsspiele und wir haben eine Pen-and-Paper-Gruppe.
Okay.
Und auch noch eine Gruppe mit unseren Internetbeiträgen, wo ich so ein bisschen noch die Social-Media-Kanäle bewerbe. Aber gut, Werbung muss man irgendwo schalten.
Ja, ja.
Und ansonsten einfach mich anschreiben per Mail. Ich tue regelmäßig meinen Ordner checken. Wirklich mindestens einmal am Tag, wenn nicht sogar mehrfach.
Ja.
Dann kann man auch mal nachfragen, so hey, ich hätte Interesse an dem und dem. Kann man da irgendwas veranstalten und so weiter und so fort.
Okay. Trotzdem mal so ein Blick hinter die Kulissen. Also wie viele Leute organisieren das? Du?
Ich, ja. Aber okay. Ich habe mittlerweile massivste Unterstützung bekommen.
Ja.
Also ich mache natürlich die Hauptorga, ich übersehe, dass das alles funktioniert, aber es haben sich schon einzelne pro TCG gemeldet, die zum Beispiel sagen, hey, ich nehme dir die One-Piece-Turniere ab, hey, ich nehme dir mal ein Lokana-Event ab, ich organisiere dort mal ein Turnier, ich mache da mal das Spaß-Event. Also zum Beispiel auch bei Magic the Gathering haben wir mittlerweile eine aktive Pauper-Liga, die bei uns immer stattfindet. Das ist dann quasi einmal den letzten Samstag im Monat haben wir Pauper. Aber die Termine schreibe ich noch nicht auf die Webseite, weil wir müssen immer schauen, dass es sich nicht mit X-Games-Turnieren bei Magic the Gathering ist. Deswegen ist es jeder Monat neu gerechnet, aber prinzipiell ist der letzte Samstag immer angesehen dafür.
Ja, es ist schwierig, sich da abzustimmen. Wir schaffen es auch nicht immer.
Genau.
Unterstützen kann man idealerweise auch, indem man dich da einfach anspricht.
Genau.
Also im Sinne von, hey, ich habe da noch irgendwie ein Game übrig, was ich nicht mehr brauche in eurem Fundus spende, oder ich würde eine Runde übernehmen, oder wie ich es gemacht habe, zu sagen, hey, ich würde ein Pen and Paper anbieten. Habt ihr da Bock drauf, so in der Richtung?
Genau, das sind so gute Unterstützungsmöglichkeiten. Und was ab und an auch mal abfällt, ist, ein Helfer zu sein bei gewissen Events.
Mhm.
Da ist jetzt das nächste anstehende Event die Shiroko auf der Chemnitz. Das ist eine Anime- und Manga-Messe und ich kenne tatsächlich den Veranstalter, der das dort betreibt. Sprich, ich habe dort auch mal angefragt, ob wir eine kleine Nerd-Ecke bekommen. Mhm. Und da sind dann wir als Chemnitzer Karten-Community mit dabei.
Mhm.
Die Zwickauer Karten-Community, dort wo ich ursprünglich herkomme, ist auch mit vertreten.
Ja.
Die Warhammer haben einen eigenen Stand und für Pen and Paper, wo du ja auch mit eingeladen bist.
Oh, Surprise!
haben wir ja auch noch einen eigenen Stand. Und dann haben wir so ein Raum plus noch ein bisschen was vom Foyer, wo es eine reine Nerd-Ecke nur gibt auf der Shiroko.
Geil.
Und dort brauche ich natürlich Helfer. Und ich glaube, mein bester und dauerhaftester Helfer ist mein eigener Freund.
Mhm.
So, der muss immer mitmachen, der macht aber auch mit. Dafür helfe ich ihm bei anderen Sachen aus. Und dann passt das. So eine Hand wäscht die andere.
Mhm.
Und ansonsten habe ich wirklich aktive Pfeiler in der Community, die genauso wie ich mehrere TCGs können und die ich dann auch einfach ansprechen kann. Hey, wir haben dort ein Event, ich brauche dich für 2 Tage von dann bis dahin, hättest du Bock?
Ja.
Und dann sind die reinen Weg da, um zu informieren, um Leuten fürs TCG zu begeistern und um denen auch neue TCGs beizubringen.
Alles klar. Also zusammenfassend, jeden Samstag im Kraftwerk Kassbergstraße 36 kann man sich für 2 Euro oder wahrscheinlich mehr, wenn man mehr spenden möchte, aber für 2 Euro dort reingehen von 11 bis 21 Uhr bis auf die paar Ausnahmen. Ja, TCG ausprobieren, nerdige Games mitbringen und sich quasi an die Chemnitzer Nerd Community, ich bin mal so frei, das mal so grob zu umfassen, halt einfach anschließen.
Ist okay, so heißt der WhatsApp-Kanal.
Ja, perfekt, perfekt. Und dann gibt es dort noch einen TCG-Tag regelmäßig, ne?
Genau, die Regelmäßigkeit beläuft sich hierbei auf halbjährlich.
Mhm.
Und das ist wirklich ein Tag, wo es nur um TCGs geht, wo wir versuchen, 3 bis 4 Turniere unterzubringen, die parallel stattfinden. Das war in letzter Zeit meistens Magic the Gathering-Turnier, One-Piece-Turnier und Lorcana-Turnier.
Ja.
Das Ganze ist dann ein bisschen kostenspieliger. Also wir reden hier von einem regulären Eintritt von 5 Euro. Und zuletzt die Turniertickets waren 20 Euro inklusive Eintritt. Allerdings kann es sein, dass es jetzt bis zum nächsten TCG-Tag, der am 13. September stattfinden wird, nochmal steigt. Ich bin gerade noch in den Rechnungen drin.
Die Turniere kommen doch in der Regel deswegen auch mit einem höheren Eintritt daher, weil es Preise zu gewinnen gibt? Fragezeichen,
genau.
Ja.
Also wir versuchen jedes Mal, dass der erste Platz ein komplettes Display in dem jeweiligen Kartenspiel bekommt.
Mhm.
Ein Display ist quasi eine Box voller Karten, eine Box voller Booster. Jetzt ist die Frage, wollen wir an der Stelle schon mal ein bisschen Terminologie klären?
Sag gerne mal, was so ein Booster ist, ja.
Genau. Also ein Trading Card Game an sich ist ja erstmal übersetzt ein Sammelkartenspiel. Und es ist deswegen ein Sammelkartenspiel, weil es Booster gibt. Im Neudeutschen würde man das jetzt wahrscheinlich Lootboxen nennen.
Mhm.
Das besteht meistens aus 10 bis 15 Karten. Und die sind zufällig ausgewählt. Welche Karten in welchem Slot drin sind, wie viele gewöhnliche Karten, es gibt seltene Karten und so weiter und so fort, ist pro Kartenspiel anders aufgeteilt.
Wie eine klassische Lootbox eben.
Wie eine klassische Lootbox, genau.
Mhm.
Meistens gibt's nur einen Slot, der die eine hohe Chase-Karte hat, die dann halt eben mal für 100 Euro gerne über den Tisch geht. Aber
ja, klar.
Die ist selten. Und wenn solche Booster dann in einer Box sind, nennt man diese Box ein Display. Und ein Display besteht meistens aus 24 oder 36 Boostern. Das ist immer abhängig vom TCG.
Okay. Also einiges zusammen auf alle Fälle. Krass.
Ja, die Preise sind auch happig. Also so ein Display geht im Normalfall immer so um die 100 Euro weg.
Ja, sind das beim TCG-Tag dann ähnliche Zeiten, also auch 11 bis 21 Uhr, oder verschiebt er sich irgendwie? Oder ist es je nach Turnier, was gerade ansteht?
Es ist ähnlich von den Zeiten her. Es verschiebt sich tendenziell eine Stunde vor, eine Stunde nach hinten. Also wir starten meistens um 10.
Mhm.
Mit den Turnieren haben wir aber Einlass um 9 bisher gehabt. Das ändern wir aber dieses Mal. Am 13. September machen wir um 10 den Einlass und starten die Turniere ab 11 und haben dafür aber auch hinten bis 22 Uhr dann Zeit.
Ja. Wie ist allgemein die Resonanz bisher zu den bisher stattgefundenen TCG-Tagen und von mir aus auch zu den Nerd-Games? Weil denen hast du ja schon gesagt, TCG steht gerade ein bisschen im Fokus, aber
genau.
Die Community macht halt das, was sie möchte.
Die Räume sind da. Ich beuge mich da gerne der Community dahingehend. Mhm. Von daher, wenn sich's auf nur TCG entwickeln sollte, dann tut's das. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Pen & Paper und Brettspiele mehr angenommen werden.
Ja.
Aber zum TCG-Tag zurückzukommen. Wir hatten jetzt meistens mindestens immer 12 Leute pro einzelnes Turnier. Und zu unseren Hochzeiten, unser bester TCG-Tag, hatten wir 64 Turnierteilnehmer.
Chris macht ein langes Gesicht.
Ja, das ist auch ordentlich zu organisieren. Wir haben dann auch meistens 2 Schiedsrichter pro Turnier, die auch selber am Turnier nicht dran teilnehmen dürfen, weil das muss wirklich organisiert werden. Sonst geht's nicht.
Krass. Noch irgendwas anzufügen zu Nerd Games und TCG-Tag? Weil ansonsten würde ich rüberwechseln in, jetzt kommt so dieser Deep Talk. Also alle, die wir bisher nicht verloren haben, die bleiben jetzt auch zu dem Thema TCG. Aber ich will nicht das vorgreifen, ohne Nerd Games als Event-Location oder so abgeschlossen zu haben.
Denke, damit haben wir es gesagt.
Ja, wie gesagt, wer da mehr wissen möchte, fantasy-events-luna, luna mit doppel-o.de. Dort drauf gucken, auf die ganzen anderen Kanäle, euer Trinkspiel weiter vorwärts treiben. Schaut da mal drauf, weil ich finde es cool, dass es Third Places eben gibt, dass die etabliert werden. Es gibt so ein paar Leute, die arbeiten in Chemnitz daran. Ich meine, man kennt sich ja auch untereinander, ne?
Man ist schnell connected.
Genau. Aber ja, ich stelle mir eben immer vor, dass gerade wenn man aus einer anderen Stadt nach Chemnitz kommt, um hier zu studieren zum Beispiel, oder aus irgendwelchen Gründen, ist es immer cool, so einen Ansatzpunkt zu haben. Und in anderen Städten ist das eben der klassische Nerdladen. Da geht man rein, wenn man jetzt in diesen Welten unterwegs ist, na klar. In Chemnitz gibt's das noch nicht in der Form, aber man muss halt wissen, dass es was gibt, wie es bei allen Kultursachen in Chemnitz ist. Okay, dann schon mal danke bis hierhin. Jetzt kommen wir dorthin, weswegen sowohl Luna als auch Chris entsprechend hier sind. Jetzt werden diese ganzen Begriffe, die wir vorher immer mal so genannt haben und wo ihr so denkt, ich verstehe kein Wort von dem, was die sagen, das klären wir das alles. Wir reden über TCG, Trading Card Games oder Sammelkartenspiele, wie sie auf Deutsch heißen. Und ich lasse mal Luna, glaube ich, den Vortritt, einfach mal zu erklären, was sind eigentlich diese TCGs, diese Trading Card Games, die ihr da spielt? Was ist das für ein Zeug?
Genau, also Trading Card Games hat erstmal das Trading im Name und Sammelkartenspiele halt eben das Sammeln. Und genau darauf soll es sich mehr oder weniger fokussieren. Wir haben einen gewissen Kartenpool, der steht zur Verfügung, der wird auch regelmäßig erweitert durch das Hinzukommen neuer Sets. Und aus diesem Kartenpool kann man sich halt einen Kartenstapel zusammenbauen, der irgendwie miteinander harmoniert, weil jede Karte ein oder mehrere Effekte hat, die das Spielgeschehen beeinflussen.
So Fähigkeiten, Superkräfte, sowas
genau.
In der Richtung, ja.
Teilweise sind es auch einfach nur Kreaturen, die halt draufhauen können. Und wenn man sich dann halt diesen Kartenstapel zurechtgemacht hat, nennt man das ein Deck. Und mit diesem Deck tust du dann gegen andere Spieler antreten, die ebenfalls sich ein Deck erstellt haben.
Chris, wie läuft denn so ein normales Spiel ab? Du hast jetzt dein Kartendeck da, das hat man irgendwie zusammengestellt. Ein paar haben Synergien, ein paar haben Superkräfte. Wie läuft das dann ab? Ich sitze jetzt dir gegenüber am Tisch, habe so ein Deck neben mir stehen. Was passiert hier eigentlich als nächstes?
Also das Erste, was man dir erklärt, ist, was für ein Spiel du gerade spielst.
Okay.
Danach ziehst du grundsätzlich, also in den meisten Spielen, 5 bis 7 Karten als Starthand, mit denen du erstmal anfängst, sozusagen dein Spielfeld aufzubauen.
Genau.
Das sind dann Kreaturen dabei, irgendwelche Zauber, irgendwo deine Ressourcen, weil die meisten Spiele geben dir vor, du hast nur ein gewisses Tempo, in dem du spielen darfst.
Ja.
Das orientiert sich entweder an den Regeln, also es orientiert sich immer an den Regeln natürlich, aber manche geben dir Ressourcen, mit denen du arbeiten musst, manche sagen, du darfst das zum Beispiel nur einmal pro Zug machen, spielst dann in deinem Zug deine Kreatur von mir aus und gibst dann an den anderen ab, der zieht, spielt mit seiner Hand was und so geht das dann weiter.
Genau, also die Regeln geben letztlich vor, du darfst von mir aus zwei Karten in deinem Zug rausspielen und davon muss eine von mir aus eine Kreatur sein und das andere muss eine Ressource sein. Also je nach System ist es wahrscheinlich sehr unterschiedlich, aber du darfst eine gewisse Menge Karten rauslegen und dir so sukzessive eine Armee zusammenbauen, Luna, ne?
Genau, und um zu gewinnen, gibt es halt so, ich sag mal, ein paar verschiedene Core-Strategien. Manche wollen, dass man den Gegner besiegt, sprich seine Lebenspunkte auf Null bringt. Mhm. Manche wollen, dass man als Erster einen gewissen Punktestand erreicht, ob das jetzt durch, ich sag mal, Erkunden gehen gemacht wird oder durch Probleme lösen. Gibt es ein witziges Kartenspiel dazu. Manche wollen zum Beispiel auch, dass man x-mal eine Kreatur besiegt. Das ist in Pokémon zum Beispiel ganz, ganz klassisch. Du musst genauso 6 Pokémons besiegen vom Gegner, um zu gewinnen, wie in den Videospielen.
Okay. Man kann das sich natürlich in seinem Kopf immer narrativ zurechtlegen, weil im Grunde treten dort Gruppen, Armeen oder Völker in Form von diesen Karten gegeneinander an und besiegen sich oder übertrumpfen sich in irgendeiner Form. Ne? Und wer am Ende den höchsten Punktstand hat oder als erstes eine gewisse Sache erreicht hat, gewinnt diese Runde, nimmt damit ein paar Punkte mit und dann gibt es wahrscheinlich irgendwie Spiele, wo man dann Karten noch untereinander tauscht oder wie kommt dieser Sammelaspekt dann rein?
Grundsätzlich sind diese Spiele darauf ausgelegt, dass man ja diese Booster hat. Mhm. Über diese Booster bekommst du Karten und diese Karten sind, manche davon möchtest du spielen, manche davon möchtest du nicht spielen. Mhm. Und es gibt natürlich andere Leute, denen das genauso geht.
Ja.
Und Karten, die du nicht spielen willst, wollen die zum Beispiel spielen. Und die haben Karten, die du vielleicht spielen willst. Und dann tauscht man halt untereinander. So war der Ursprungsgedanke von dem Ganzen.
Also, dass man quasi in den Laden geht, man holt sich einen so ein von mir aus Booster-Pack oder zwei und da sind jetzt 5-mal Bauern drinne und 2-mal Grimbald, der unglaubliche Vernichter. Und dann hast du einen Kumpel, der hat sich ebenfalls sowas geholt, auch 5 Bauern und dafür 2-mal Zora, die krasseste Bogenschützin, die die Welt je gesehen hat. Und dann tauschst du halt jeweils 1-mal Grimbald und Zora gegeneinander aus und alle sind happy damit, ne? So.
Prinzipiell im Regulärfall hat man allerdings so, dass man in jedem Kartenspiel Karten mehrfach spielen kann, es sei denn, man spielt Sonderformate und demzufolge will man idealerweise ein komplettes Playset, das sind meistens 3 oder 4 Karten, von einer Karte haben. Sprich, ist es eher so, dass derjenige die Bogenschützin spielen möchte, der aber diesen Zerstörer gezogen hat und demzufolge beide seine Zerstörer gegen die Bogenschützin austauscht und der andere dafür dann aber die Zerstörer hat, die er spielt.
Ja gut, das ist der Trading-Aspekt, also quasi wie auf einem Aktienmarkt. Manche haben einen gewissen Wert und erfordern einen gewissen Gegenwert. Ne?
Es ist ein Aktienmarkt mittlerweile geworden.
Tatsächlich, wir kommen dort bestimmt noch hin. Ja, aber
also Trading-Card-Games sind ein hervorragendes Beispiel, um die Wirkung von Angebot und Nachfrage nachzuvollziehen.
Ja, ja.
Weil die Firmen, die diese Karten drucken, die geben natürlich auch die Menge vor, was vorhanden ist. Mhm. Und manche Karten sind natürlich stärker als andere. Die werden dann lieber gespielt. Und da gibt es natürlich noch schöne Artworks für die Karten, die dann beliebter sind als die ohne dieses schöne Artwork. Und die kosten dann teilweise das 10-fache.
Genau, und irgendwann gibt es mal so diese eine Ring-Karte oder sowas.
Ja, Magic hat es da auf die Spitze getrieben.
Die hätte ich gern gezogen.
Ja, klar. Extremes Beispiel, natürlich der eine Ring, als die einen Crossover mit Herr der Ringe gemacht haben. Mhm. Der wurde, glaube ich, für 5 Millionen verkauft oder so.
Ich wollte gerade sagen, ich habe den Preis nicht auf dem Schirm, aber das wird nicht unrealistisch sein. Ich habe neulich irgendwo so ein kurzes Video gesehen, wo das jemand gezogen hat und seine Hände haben gezittert beim Filmen, weil der dann einfach mal ja von mir aus 5 Millionen Euro in der Hand hielt, in Form von einer einfachen Spielkarte. Ne? Das ist schon teilweise absurd, ja.
Ja, also es gibt ja jetzt in Magic genauso wieder was. Es ist halt nicht der Einring, es sind die 77 Chocobos, die gerade gesucht werden von Final Fantasy.
Okay.
77 goldene Chocobos.
Okay. Ja.
Ja.
Mit Foiling-Effekt war es, glaube ich, sogar, ne? Dass es sich anglitzert.
Ja, ich glaube. Die sind halt auch sehr realisiert, heißt, da steht 1 bis 77 noch drauf.
Ja.
Und die Nummer 1 wurde mittlerweile auch schon gezogen.
Ja.
Wurde 77 schon gezogen?
Ich glaube nicht. Also ich habe zumindest noch nicht gelesen, dass es die gab.
Problem an der Stelle ist, die gibt's glaube ich nur in den Collectors Boostern oder hast du wo irgendwo anders eine Chance?
Nee. Nee, die hast du nur in den Collectors Boostern tatsächlich. Deswegen ist auch das wieder ein hervorragendes Beispiel für Angebot und Nachfrage.
Mhm.
Die Dinger gibt's natürlich nur in den Collectors Boostern. Deswegen sind die Collectors Booster so extrem nachgefragt. Normal kostet ein Display bei denen, ist auch ein bisschen teurer als das normale Display, so um die 250 Euro. Du bist jetzt aktuell bei einem Preis von teilweise 800 Euro für so ein Display.
Man muss aber dazu sagen, ein Collector Booster bei Magic the Gathering kann man nicht mit einem normalen Booster vergleichen, weil in einem Display weniger Booster drin sind als im Collector als bei einem normalen Display. Das heißt, wenn man dann auf den einzelnen Boosterpreis schaut, ist ein normales Booster so um die 5 bis 7 Euro, je nachdem, welche Edition man haben möchte, wie neu sie ist und so weiter und so fort.
Mhm.
Und bei einem Collector Booster haut man gleich mal 25 bis 40 für ein einzelnes Booster mit 14 Karten waren es, glaube ich, mittlerweile. Oder 15?
Ich glaube, die sind noch weiter runtergegangen auf 12 oder so.
Scheiße im Kleister.
Ja, die haben da sehr zurückgeschnitten, auch was die Menge an Karten oder an Boostern in so einem Collectors-Display angeht.
Angebot und Nachfrage eben, genau. Ja.
Ja.
Und es gibt also neben der normalen Lootbox dann also auch die goldene, die Platin, die epische und die absolut grandiose Lootbox. Okay, ja.
Sozusagen.
An der Stelle sollte, glaube ich, gesagt haben, wir sind die falschen Ansprechpartner dafür. Wir sind, glaube ich, beide die Leute, die einfach nur die Karte haben wollen, um sie zu spielen. Und wenn es vielleicht mal eine günstige Karte ist, guckt, ob man da nicht mal ein cooles Artwork findet, wie ich jetzt zum Beispiel mit dieser einen Manga-Karte, die ich auf Japanisch habe.
Also es gibt auch immer die Möglichkeit, Online-Karten zu kaufen.
Mhm.
Es gibt auch Plattformen wie zum Beispiel
Cardmarket.
Cardmarket, genau. Dort kaufst du einfach einzelne Karten. Wenn du dir Booster holst, dann machst du das meistens entweder, um halt ein bestimmtes Format zu spielen, so ein Draft nennt sich das, können wir gleich nochmal drauf eingehen.
Mhm.
Oder halt, um so eine extrem teure Karte vielleicht ein bisschen günstiger zu bekommen, wenn du sie nur spielen willst.
Ja.
Oder aber, weil du deine Sammlung wirklich vervollständigen möchtest, weil ich zum Beispiel bin so in meinem Haupt-TCG, was das Lokana-TCG ist mit den Disney-Helden und Villains, ist es so, dass ich jedes Mal anderthalb Displays mir mehr oder weniger hole. Und das einfach aus dem Grund, weil ich jede Karte viermal besitzen möchte in meiner Sammlung. Und dann lohnt sich's.
Das erklärt möglicherweise auch, wenn man zu solchen Veranstaltungen geht, warum alle Karten in der Regel nochmal in so Sleeves, in solche Klarsichthüllen eingepackt sind und warum das absolut keine gute Idee ist, dort mit Essen und Getränken irgendwie drüber zu fuchteln. In der Regel, weil teilweise können die halt schon einen gewissen Wert haben. Ja. Abgesehen davon, man würde es ja beim Fotoalbum von der Oma auch nicht machen. Ne? So ähnlich kann man es ja grundsätzlich vergleichen, vom sowohl sentimentalen als auch teilweise wahren Wert her. Ne?
Dazu sei gesagt, ich mache mittlerweile sogar Doppelsleeves. Mhm. Also das heißt zweifach verpackt. Ich gebe dort teilweise auch Decks raus, die haben einen Warenwert von 100 Euro und mehr, teilweise sogar 200 Euro gesprengt. Und die habe ich dann doch lieber gut unter Verschluss, weil sollte dann mal Wasser auslaufen, sind die in der Regel doch dann schon geschützt davor.
Ja,
ist bei mir inzwischen auch zum Standard geworden, einfach weil die Magic-Decks, die ich so spiele, die liegen auch bei 200 bis 300 Euro.
Okay, ihr habt jetzt schon mal so ein paar Namen fallen lassen von verschiedenen Systemen. Ich habe mir auch ein paar aufgeschrieben, die jetzt speziell auch bei den Nerdgames wohl gespielt werden. Vielleicht gehen wir mal einfach ein paar durch, erklären mal, was es ist, was vielleicht den Reiz dran ausmacht an den verschiedenen Systemen, unabhängig davon, ob jetzt jeder von uns alle Systeme irgendwie kennt und was dazu sagen kann. Aber vielleicht fangen wir mit dem Lokana, was du erwähnt hast, Luna, mal an.
Ich würde tatsächlich ganz, ganz gerne bei Magic the Gathering bleiben, aus dem einfachen Grund, weil es das Urkartenspiel ist. Es ist das allererste.
Dann gehen wir zum Urschleim und handeln als erstes mal Magic the Gathering ab.
Chris, ich würde dir da den Vorrang lassen, weil da bist du, glaube ich, länger drin als ich in der Szene.
Ah, würde ich so gar nicht unterschreiben. Ich habe damals mit Yu-Gi-Oh! Tatsächlich angefangen. Ah. Magic spiele ich erst seit 2-3 Jahren.
Mhm. Oh, dann bin ich länger.
Ja.
Aber vielleicht erzählt Chris trotzdem erstmal los, was Magic ist, was den Reiz dran ausmacht und Luna ergänzt oder schaut ihre Sichtweise noch mit rein.
Also für mich ist Magic ganz einfach deswegen das primäre Kartenspiel, weil es ein Format hat, was ich so in keinem anderen Kartenspiel habe. Das ist Commander. In Commander hast du ein Deck aus 100 Karten, was verdammt viel ist.
Wie viel hat das normale Spiel im Vergleich?
60.
60, okay.
Teilweise 40. 40.
Mhm. 40 sogar?
Yugi. 40 bis 60 Karten ist ein Standarddeckgröße für ein Kartenspiel.
Bei Magic the Gathering ist Standard, glaube ich, immer 60.
Mhm.
Bei Yu-Gi-Oh! Gab es diese Sonderregel damals, weil irgendjemand mal mit einem Deck ankam, was 10.000 Karten hat oder so.
Jesus, okay. Ja.
Für das er eine einzigartig gebaute Shuffle-Maschine hat. Es waren zwei Deutsche.
Ja, ist richtig. Und er hatte auch eine Custom-Deckbox.
Okay.
Und sie haben sie getragen wie Bauarbeiter. Richtig schön auf der Schulter hintereinander weg. Es war super. Videos zu empfehlen.
Ja, seitdem gibt es die Regelung. Maximal 60 Karten, mindestens 40.
Außer bei Commander, da gibt es 100, ne?
Genau. Bei Commander ist es grundsätzlich 100. In den 100 Karten gibt es eine Karte, die dein Commander ist oder deine Hauptkreatur, die du jederzeit spielen kannst. Und du hast 99 Karten, wo deine Ressourcenbasis drin ist und deine restlichen Karten, die mit deinem Commander im besten Fall synergieren.
Sowas wie deine Armee.
Richtig.
Mhm.
Armee, Zaubersprüche, irgendwas, was sagt, dass du Karten ziehst oder der Gegner Leben verliert.
Mhm. Ausrüstungsteile sind vielleicht auch noch wichtig.
Ausrüstungsteile, ja. Muss ich persönlich sagen, ich spiele so wenige Decks, die tatsächlich Ausrüstungen spielen.
Ich habe ein rein monorotes Deck, was darauf gebaut ist.
Mag man vielleicht noch dazu erzählen. In Magic Gathering gibt es grundsätzlich 6 Farben oder 5 Farben plus farblos. Das ist Rot, Grün, Blau, Schwarz und Weiß. Die haben alle so eine gewisse Thematik, die verfolgen eigene Ziele, die haben so eigene Spielweisen.
Kann man sich das in Völker im weitesten Sinne übersetzen? Weil das haben wir noch gar nicht genannt. In der Regel hast du ja eine Auswahl aus, ich spinne jetzt mal eine Zahl zusammen, 10.000 Karten und aus 60 baust du dir dein Deck. Und das ist meistens über irgendein Volk oder irgendeine Figur rum, von mir aus die Waldelfen, die Zwerge und die Menschen, oder? Wie ist das?
Also Magic the Gathering selber ist mit einer eigenen Lore, sage ich jetzt mal, gestartet.
Mhm.
Es gibt direkt auch Bücher, die dich darum stellen und die das Ganze beschreiben, die die Welt beschreiben, die Abenteuer darum.
Natürlich.
Es gibt kostenlose Pen-and-Paper-Sachen, wo man dann im Magic-Universum D&D spielen kann, war es, glaube ich.
Genau.
Und Die Lore ist, du selber bist ein Planeswalker. Was ist ein Planeswalker? Ein Planeswalker ist erstmal so ein mächtiger Magier. Und dieser Magier hat halt eine bestimmte Affinität zu einem Element. Grün ist bei uns Wald, Natur. Weiß ist bei uns Sonne, Ödnis, Land, Sand, Ebene. Dann haben wir noch Rot, was natürlich das Feuer ist. Dann haben wir Blau als Wasserelement und Schwarz alles, was mit dem Tod und den Untoten, den Zombies zum Beispiel, synergiert. Und demnach hast du mehr oder weniger einige bestimmte Eigenschaften pro Farbe, die es halt dominiert. Grün möchte viele große, viele kleine Kreaturen haben. Das Board ist einfach nur voller Kreaturen vollgehauen.
Mhm.
Und dann kannst du dich mit einem anderen Planeswalker dann eben duellieren.
Genau, dann sende ich meine mächtige Einschanzenarmee gegen zum Beispiel
Zombies,
okay.
Elfen,
ja.
Mehrvölker.
Mhm.
Als Rotspieler möchtest du eigentlich alles und jeden am liebsten zerstören und Schaden schießen, wohin du möchtest. Also Feuerregen, Hagel, Gewitter, alles Mögliche ist dabei. Als Blauspieler, naja, bist du sehr originell. Blauspieler werden in der Magic the Gathering-Szene entweder gehasst oder geliebt. Es gibt nichts dazwischen. Und zwar kontrollieren sie so ein bisschen das Spiel. Das ist so das Mind-Gaming dabei.
Das ist die Farbe, die Nein sagen darf.
Ah, ja. Genau.
Egal welchem Zauber.
Okay.
Das ist tatsächlich auch meine Manga-Karte. Das ist ein Negate.
Negate? Oh.
Counter einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch, ja.
Okay.
Auf jeden Fall, das ist die Eigenschaft von Blau. Dann haben wir noch Weiß. Weiß ist sehr, sehr viel auch Richtung Leben unterwegs.
Mhm.
Das heißt, du hast dort sehr, sehr viele, wie bekomme ich mehr Leben? Die sind gottestreu, du hast Mönche, du hast Ritter, du hast Soldaten, du hast Menschen. Die sind eigentlich sehr, sehr nah an uns selber dran. Dann hast du halt eben Schwarz, die Zombie spielen, Vampire spielen, die teilweise auch Sachen wiederbeleben können, wenn es mal kaputtgeschossen wurde und so weiter und so fort. Und dann halt eben Farblos, das sind so die, ich sag mal, übelst bombastischen Eldrazi-Kreaturen. Das könnte man, wenn man Pen and Paper mag, mit Cthulhu so ein bisschen vergleichen, denke ich.
Kosmischer Horror so in etwa.
Genau, kosmischer Horror. Die kosten dann aber auch meistens sehr, sehr viel und kommen erst sehr, sehr spät im Spiel auf, wenn man sie überhaupt im Deck hat.
Zur einen Seite kann man sagen Eldrazi, zur anderen Seite kann man sagen, du hast irgendwelche Roboter, die auf jemanden einprügeln.
Alles klar. Also Commander ist für dich der Reiz an Magic?
Der eigentliche Punkt, weshalb ich das mag, du hast normalerweise in den Magic-Decks bei den 60 Karten darfst du jede Karte viermal spielen. Darfst du einen Commander nicht, da darfst du jede Karte genau einmal spielen. Das macht die Spiele von Spiel zu Spiel immer unterschiedlich. Du spielst das auch mit vier Leuten anstatt nur mit einem Gegner. Hast du dann halt die drei Gegner und das macht das Spiel wesentlich komplexer und individueller.
Und um diese Komplexität nochmal zu steigern, hat Commander die geringste Bannliste, muss man dazu sagen.
Das stimmt. Zugegebenermaßen habe ich mich mit der Bannliste kaum auseinandergesetzt.
Was sind Bannlisten?
Wenn ein Entwickler, Drucker, Spielehersteller feststellt, dass irgendeine Karte sämtliche Formate oder irgendein bestimmtes Format dominiert und in jedem Deck dort gespielt wird, dann macht man das zum einen sagt man, diese Karte darf nicht mehr gespielt werden, um eben eine gewisse
Balance zu halten, ne? So, also
die Balance zu halten, ein paar andere Spielweisen zuzulassen und halt generell ein bisschen Diversität in das Gesamte reinzubringen.
Ja.
Das ist eigentlich so der Hauptgrund, weshalb Karten gebannt werden oder eben auch nicht.
Okay, das heißt, bei Commander kann quasi alles passieren. Es ist theoretisch das komplette Chaos, weil es nicht nur ein einfaches Duell ist, sondern du gegen drei weitere Personen spielst und weil nahezu alles erlaubt ist, du jetzt gefühlt. Stimmt das so?
Ja.
Ja.
Und man darf dazu sagen, Magic Gathering hat ja die schöne Möglichkeit, dass man in den aktiven Spielzug vom Gegner eingreifen kann. Eben durch die spontanen Zaubersprüche, Instants genannt auf Englisch. Und demzufolge macht Magic the Gathering an sich immer gesellschaftlich mega viel Spaß.
Mhm.
Es ist aber auch absolut das forderndste Spiel neben Yu-Gi-Oh!, was ich kenne.
Ja, Magic hat den schönen Vorteil, du spielst ein Spiel und wenn du Bock drauf hast, baust du nebenbei ein Programm. Weil du hast, deine Karten sind praktisch deine Programmbausteine, die sich gegenseitig theoretisch bis ins Unendliche hochsteigern können.
Okay.
Grüße an die lieben Programmierer an der Stelle. Man kann das vergleichen. Magic the Gathering handelt Karten ab wie ein Stack. Last in, first out. Sprich, die Karte, die zuletzt gespielt wird, ist die Karte, die als erstes ausgelöst wird. Und dann kannst du aber jederzeit, wenn eine Karte ausgelöst wird, noch eine andere Karte on top spielen. Oder wenn diese Karte schon bereits ausgelöst ist und die andere wieder auslösen wurde, da nochmal reinkrätschen.
Dann gibt's natürlich dann noch die Layer. Auf die sollten wir jetzt nicht eingehen, weil ansonsten explodieren eure Köpfe.
Okay.
Ja, und da kommt's halt dann auch mal vor, dass man 43 Billionen Kreaturen auf dem Spielfeld hat.
Okay.
Genauso viel Leben kannst du aber auch haben.
Richtig. Man kann genauso viel Leben haben. Man kann genauso viel Schaden auf einmal auf irgendjemanden schießen.
man kann genauso viel Leben im Minus sein und trotzdem nicht das Spiel verlieren, weil irgendeine Karte sagt, du verlierst das Spiel nicht, wenn du weniger als 0 Leben hast.
Richtig.
Also das ist sehr witzig.
Klingt komplex und chaotisch. Spielst du auch Commander Luna oder hast du andere Erfahrungen gemacht mit Magic?
Also ich persönlich muss sagen, Magic the Gathering ist mein Einsteigerspiel. Das habe ich mit 11 zum allerersten Mal kennengelernt und habe seitdem gespielt. Ich habe angefangen mit den klassischen 60-Karten-Standard-Decks und habe mich dann aber ganz, ganz schnell zu Commander hochgearbeitet, aus dem einfachen Grund, weil das Casual-Format ist. Also wenn du in irgendeine Gruppe reinkommst, die Casual zockt, die jetzt wirklich nicht auf Turniere aus ist, dann ist es Commander mittlerweile.
Okay.
Commander oder Pauper?
In Commander hat man auch noch den schönen Vorteil, man kann ein bisschen Politik betreiben. Man kann mit Leuten absprechen, ja, der ist gerade ganz schön gefährlich, wollen wir uns da zusammentun und den erstmal ein bisschen raushalten, bis wir dann unsere eigenen Konsequenzen gegeneinander ziehen. Das macht sehr viel Spaß.
Bist du sicher, dass du es machen willst? Weil wenn du mich nämlich angreifst, dann werde ich dich wieder zurück angreifen und dann bist du auch tot. Also das sind Casual-Konversationen in Commander.
Okay. Es macht einfach Spaß.
Ja, es ist total.
Und man kann sich vorher abstimmen, wie stark man zum Beispiel die Decks hat und dementsprechend, dass alle Spaß an dem Spiel haben.
Und dann ist ja noch das Schöne, nur weil man ein Commander-Deck hat, heißt es nicht, dass man nur auf Commander fokussiert ist. Es gibt selbst im Commander nochmal Unterformate. Also Magic the Gathering ist dahingehend, dadurch, dass es das älteste TCG ist, dadurch, dass es mittlerweile über 20.000 unique Karten gibt, so weit, dass man sagt, es gibt Fun-Formate. Und diese Fun-Formate sind unzählig. Ich hatte letztens eine Webseite gefunden, da waren so um die 40 Fun-Formate aufgestellt. Und das ist mega gut. Also man kann Kaiser spielen, Fürst und Verräter und alles Mögliche, was es dort gibt.
Okay, also Magic ist sozusagen das älteste, vielleicht ein Pen-and-Paper-Bereich vergleichbar mit Dungeons and Dragons oder in Deutschland vielleicht DSA oder so. Das heißt, da kommt jeder ran, das sind grundsätzlich viele Leute vorhanden und es ist verhältnismäßig flexibel, um verschiedene Dinge damit zu machen.
Na, man muss sagen, Magic the Gathering ist ja ebenso von Wizards of the Coast.
Ah ja, okay. Ja, ja. Das erklärt einiges. Ich würde gerne mal zum nächsten weitergehen.
Also das einzig andere, was ich noch aktiv gespielt habe, war halt Yu-Gi-Oh! Alles andere habe ich nur mal ausprobiert.
Mhm.
Aber ich denke, das ist auch chronologisch dann korrekt.
Tatsächlich nicht, Pokémon kommt eher.
Pokémon kommt eher?
Pokémon kommt eher, ja. Ah, wir haben Magic mit 1993, Pokémon mit 1996 und dann Yu-Gi-Oh! Mit 1999, also immer schön 3 Jahre.
Ah, perfekt.
Also schmeißen wir Pokémon dazwischen?
Gerne.
Gerne, klar. Okay.
Also Pokémon, ganz, ganz einfach, wer das Franchise kennt, wird auch die Karten dort kennen. Es gibt kein Pokémon mehr oder weniger, wie es eben im Spiel gibt.
Mhm.
Man hat bloß von manchen Pokémon mehr Karten und von manchen Pokémon halt eben nur 2 im kompletten Spiel. Insgesamt gibt es so um die 14.000 Karten. Und dazu sei gesagt, kleiner Fun-Fact an der Seite, es gibt keine Feentypen-Karten in dem Kartenspiel.
Mhm.
Die sind entweder Psycho oder Normal. Weil die Feentypen leider zu stark waren und zu stark gegen die Drachentypen gewirkt haben, dass sie das dann eben rausnehmen mussten.
Na gut, man hat auch sowas wie Eis oder Gift nicht speziell als Typ.
Nicht als Typ, aber einfrieren und vergiften kann man tatsächlich im Gameplay selber.
Ja, das stimmt.
Wie läuft so ein Pokémon-Duell dann ab? Kann ich es mir vorstellen, wie in den normalen Spielen, dass jeder einen Trainer, Pokémon-Trainer verkörpert und die ballern dann an Pokémon raus, bis ihre Bälle alle sind? Oder wie läuft es?
Schon mit der einen Einschiebung, dass man sich Trainer zur Hilfe holen kann.
Mhm.
Also man hat einmal seine Kreaturenkarten, das sind in dem Fall natürlich die Pokémons.
Ja.
Dann hat man, ich sag mal, seine Ausrüstungsgegenstände. Das kann ein Bonbon sein, das kann meinetwegen irgendein Fänger sein und so weiter und so fort. Fänger ist zum Beispiel, wenn man das Pokémon vom anderen auswechseln möchte, weil es gibt auch immer nur ein aktives Pokémon, was kämpfen darf.
Mhm. Also wie im Spiel, ja.
Genau, wie im Spiel. Und dann gibt es natürlich noch die einzelnen Effektkarten. Das sind dann meistens Trainerkarten, die besagen, hey, du darfst nochmal 3 Karten mehr ziehen.
Mhm.
Dein Pokémon wird nochmal um das gestärkt. Du darfst ein Pokémon entwickeln und eine Entwicklungsstufe dabei überspringen und so weiter und so fort. Und das ist basically die Basis.
Ein gravierender Unterschied zu den normalen digitalen Spielen ist, normalerweise hat man ja Angriffspunkte AP für Attacken, dass die so und so oft einsetzen dürfen.
Mhm.
Im Kartenspiel gibt es dafür Energiekarten. Da darfst du eine pro Zug an ein Pokémon, das bei dir draußen liegt, anlegen und dann darf nur dein aktives Pokémon angreifen und nur angreifen, wenn es genügend Energien hat für diese Attacke.
Okay, aber im Großen und Ganzen quasi wie ein reguläres Pokémon-Duell, wie man es sich auch in den Spielen vorstellen kann.
Ja. Mit ein paar Sonderregeln. Also Ziel ist es, zuerst deine 6 Preiskarten zu ziehen. Du ziehst eine Preiskarte, wenn du das gegnerische Pokémon besiegst.
Mhm.
sollte das gegnerische Pokémon aber ein V-Max sein, V-Star oder sonstiges, ziehst du ganz gerne mal 2 oder 3 Preiskarten
dafür. Also je mächtiger das Pokémon ist, desto mehr Preise gibt es dann beim Besiegen.
Genau.
Mhm. Ja, ist wahrscheinlich sehr, sehr beliebt, einfach weil das Franchise schon tierisch beliebt ist und hat den Sammelkarteneffekt, dass man halt seine Pokémons zusammen sammelt. Ne? Okay, ich verstehe den Reiz dahinter.
Es gibt allerdings mehr Sammler als Spieler. Das ist sehr schade, weil viele, viele die Pokémon-Karten auch tauschen, teilweise auch in der Schule. Meine kleine Schwester ist gerade in der Phase drin. Ist so, dass die das Spiel gar nicht spielen können.
Ja, okay.
Und das ist echt schade und da würde ich halt auch einfach nur mal sagen, hey Leute, kommt rum, kommt zu Nerd Games.
Spielt Pokémon.
Spielt Pokémon, ja. Lernst doch einfach mal kennen, es ist echt schön.
Ja, es hat ja, also Nerd Games haben ja auch keine Alterseinschränkung in dem Sinne, ne? Ja.
Also wir haben tatsächlich von, ich glaube, 6 Jahren ist das Jüngste, was bei uns am Tisch mitspielt, bis in 40, 50 alles dabei.
Genau, also Eltern, die sich jetzt an der Stelle denken, krass, ich spiele Magic, aber will mein Kind auch für TCG begeistern, aber vielleicht hat es keinen Bock auf Magic, dann von mir aus Pokémon, so der Gateway, ne?
Hm. Genau.
Okay. Was ist denn chronologisch das Nächste auf deiner Liste? Du hast da ein bisschen was vorbereitet. Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! Vom gleichnamigen Manga abgeleitet, war eigentlich als Merch-Artikel gedacht, dass das sich jetzt so stark als Sammelkartenspiel durchsetzt bis heute noch, ist phänomenal.
Beeindruckend.
Es ist auch das Kartenspiel, was sich, sag ich mal, im X-Games bei uns hier lokal am meisten hält. Das wird jede Woche gespielt am Samstag, außer es ist ein Pre-Release von einem anderen Kartenspiel.
Worum geht's grob in Yu-Gi-Oh? Ich kann mich an diese Anime-Serie erinnern, irgendwann aus den Nullerjahren von mir aus. Und das hatte irgend so eine ägyptische Pharaon-Thematik, aber ich kann dir nicht sagen, um was es ging.
Ja, die Pharaonen haben damals ein Spiel damit gespielt, dass sie Geister von irgendwelchen Monstern in Steintafeln gefangen haben.
Also quasi wie Pokémon, aber mit Ancient Monsters oder was?
So in etwa.
Okay, alles klar.
Geister von antiken Wesen haben sie in Steintafeln gepackt. Irgendwann in der fernen Zukunft hat dann jemand diese Relikte gefunden, hat die in Pappe verwandelt und jetzt spielen die halt mit Pappe.
Okay, aber es ist ja thematisch dann gar nicht so weit von Pokémon weg. Also beziehungsweise vom Basic. Okay, alles klar. Ich wollte das bloß wissen, weil ich kenne Yu-Gi-Oh! Vom Namen her, aber wenn ich es kenne, heißt das, dass es der Rest meistens nicht kennt und eine kurze Erklärung. Okay, was passiert in dem Yu-Gi-Oh! Trading Card Game?
Yu-Gi-Oh! Hat damit angefangen, dass du pro Zug eine Kreatur beschwören durftest und so ein paar Zauber spielen durftest und deine Fallen verdeckt gelegt hast und dann durfte dein Gegner dran sein, dich vielleicht an deine Monster angreifen, dann war's das. Ja, inzwischen ist es darauf hinausgelaufen, dass es wesentlich schneller geworden ist. Du spielst von mir aus die Hälfte deines Decks im ersten Zug. Du hast aktuell den Fall nach meinem letzten Stand, dass der anfängt, praktisch gewinnt. Weil der kann als erstes zum Gegner zum Beispiel sagen nein, weil der andere könnte Karten auf der Hand haben, die er im ersten Zug spielen darf, die unter irgendwelchen Bedingungen dann auch Nein sagen können. Und es ist absurd geworden über die Jahre.
Kannst du das bestätigen, Luna, oder verneinen?
Ich kann es tatsächlich bestätigen. Ich kenne ein einziges Metadeck, was wirklich als zweites gehen möchte. Und alle anderen sind dann total verloren, wenn sie nicht first gehen. Also Yu-Gi-Oh! Ist tatsächlich, ich nenne es gerne eine Insel innerhalb von den Trading Card Games. Die meisten Trading Card Games verbindet halt, dass man irgendwo eine Ressource hat, die halt eben bestimmt, wie viel man spielen darf. Mhm. Und in Yu-Gi-Oh! Gibt es keine Ressource, weil alles, was du hast, ist eine Ressource. Und das ist ein bisschen schwieriger zu managen. Und es gibt ja mittlerweile auch das Meme, Yu-Gi-Oh!-Spieler brauchen mittlerweile einfach Lupen. Die Karten können alles und dreifach und sonstiges. Wenn du da nicht mit einer Lupe sitzt, und ja, wir haben Spieler, die mit Lupen da sitzen, dann bist du teilweise echt verloren.
Ja, du hast da 30 Zeilen Text teilweise. Musst dann noch darauf achten, dass manche Effekte nur einmal pro Zug ausgelöst werden, andere werden jedes Mal ausgelöst.
Das Micromanagement-Game sozusagen unter den TCGs.
Eine Karte kann was machen, wenn sie ins Spiel kommt. Eine Karte kann was machen, wenn sie als Ressource abgelegt wird. Eine Karte kann was machen, wenn sie ins Exil kommt. Und das alles gleichzeitig in einer Karte.
Okay.
Dann hast du halt so 30 Zeilen Text und musst erstmal gucken, warte mal, welche Zeile tut jetzt eigentlich wirklich triggern?
Was in Yu-Gi-Oh! Auch noch besonders ist, ist, dass du thematisch abgeschlossene Decks hast praktisch. Du hast einzelne Deckthemen, die zum Beispiel sagen, Clifford, was zu meiner Zeit damals sehr beliebt war, sehr teuer war und thematisch echt cool, hat gesagt, dass es nur mit anderen Clifford-Karten größtenteils funktioniert hat. Oder mit anderen Karten der gleichen Sterneanzahl, des gleichen Levels. So viel und so wenig ATK und so wenig und so viel Dev.
Musstest also Paare finden, sowas in der Richtung.
Du hast praktisch Paare gesucht. Ja, das konnte man ganz gut darstellen in dem Deck gerade. Und das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Kartenspielen auch mit.
Und man kann tatsächlich so ein bisschen die Vorstellung nehmen, wie es im Anime gespielt wird, ist es dann doch nicht so ganz. Weil im Anime haben sie teilweise Regelfehler drinne und auch Karten, die viel zu overpowered sind, weshalb sie entweder erst gar nicht geprintet wurden oder sofort, sobald sie geprintet wurden, gebannt wurden.
Okay.
Das berühmteste Beispiel ist hier bei der Top der Gier.
Ah, der Top der Gier, ja.
Der sagt einfach, wenn du diese Karte spielst, darfst du zwei Karten ziehen und das war so overpowered, dass es instant gebannt werden musste.
Okay.
Der kürzeste Kartentext aller Yu-Gi-Oh! Karten. Ziehe zwei Karten. Mhm. Und sofort gebannt. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die einzige Ressource, die du hast, sind deine Karten.
Mhm.
Damit hast du wesentlich mehr Ressourcen. Es gibt noch andere Karten, die sagen, ziehe zwei Karten. Aber die sagen meistens dann, dass du irgendwas abwerfen musst, dass du irgendeine andere Bedingung erfüllen musst. Und damit sind die gebalanced.
Wie beliebt ist Yu-Gi-Oh! So auf, ich sag jetzt mal, euren Veranstaltungen so stellvertretend? Wird das viel gespielt? Ist das wirklich so, wie ihr schon sagt, so eine Insel und deswegen sind es bloß drei Leute, die das machen? Oder habt ihr dann Eindruck?
Die Insel ist riesig.
Okay.
Das sei an der Stelle mal gesagt. Mhm. Zu mir zu Nerd Games kommen regulär immer so 3-4 Minimum pro Tag.
Mhm.
Und wenn dann mal das X-Games ein Pre-Release hat, zum Beispiel in Magic the Gathering, Pre-Release ist quasi, wenn ein neues Set rauskommt, dann macht man auch meistens ein Turnier. Und wenn dann die Yu-Gi-Oh!-Spieler an dem Tag dort nicht spielen dürfen, haben wir sie mittlerweile auch schon ganz gut ins Kraftwerk bekommen.
Okay.
Sprich, dann sitzen wir auch mal unten zu 13. Oder teilweise mehr.
Also hier im Kaffeesatz hatten wir es jetzt beim letzten Mal, dass tatsächlich zwei Yu-Gi-Oh!-Spiele sich herverirrt haben.
Okay.
Was ganz cool war, aber ansonsten kaum.
Nee, wir haben in der WhatsApp-Gruppe für euch Werbung gemacht, weil wir ja geschlossen hatten
cool.
zu Pfingsten.
Okay,
gut, so bilden sich Synergien. Alles klar, Yu-Gi-Oh! Ist ein bisschen das Insel-Ding unter den ganzen TCGs. Was kommt noch?
Also, ja, was noch großartig viel gespielt wird, ist dann das One Piece TCG und das Lokana TCG.
Ja, One Piece ist dieser Piraten-Anime, ne? Ich stelle mich mal extra dumm.
Der ewig und ewig und ewig weitergehen wird, ja, genau. Das Ding, was nie ein Ende findet, wo sie immer noch auf der Suche sind, den großen Schatz zu finden.
Okay, aber es geht basically um eine Piratenbande mit, ich sag mal, Superkräften, ne? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, genau. Es gibt halt gewisse Früchte, wenn man die isst, bekommt man eine gewisse Superkraft. Bei Ruffy oder Luffy, dem Hauptcharakter, ist das halt eben, dass er übelst dehnbar ist, wie die Mrs. Incredible. Und man spielt quasi einen dieser Charaktere dort. Also man ist selber Ruffy, man ist selber Nami, man kann selber Chopper sein, man kann aber auch Kobe sein und so weiter und so fort.
Oder Whitebeard.
Whitebeard, Ace und so weiter. Und ist dann quasi der... Dort wird es genannt Leader, also sozusagen Kapitän, und kämpft dann mit seiner Crew gegen die andere Crew. Das ist so das Grundprinzip von One Piece. Und wie stark dein Kapitän ist, sprich wie viel Leben der hat, bestimmt dein Kapitän auch selber. Das variiert so zwischen 3 und 6 Leben. Und dort ist es einmal im umgekehrten Beispiel wie zu Pokémon. Dort verliert derjenige, der zuerst seine Lebenskarten aufgenommen hat.
Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich habe ja mal das letzte Mal, als ich da war und wartete, bis ich dran war, habe ich eine Runde One Piece, meine ich, mal mitgespielt. Und ich glaube, die Karten waren auch deine Lebensressource oder haue ich es gerade durcheinander?
Genau, also man hat einen gewissen Kartenstapel, der variiert zwischen 3 und 6 Karten, abhängig von deinem Kapitän halt. Und jedes Mal, wenn du als Kapitän Schaden nimmst und dabei zählen die Angriffspunkte deines Kapitäns, ist meistens 5000. Also Angriffspunkte sind auch gleich Verteidigungspunkte an der Stelle mal gesagt. Und wenn das halt drüber geht, musst du eine Karte von deinem Lebensstapel auf die Hand nehmen.
Genau.
Das hat den Vorteil, dass es besser gescaled ist zu Pokémon, dass nicht derjenige die Karten bekommt, der sowieso schon gewinnt, sondern du bekommst eine Karte als derjenige, der gerade am Verlieren ist, was das ganze Game noch ein bisschen mehr balancen kann, finde ich persönlich. Und sobald du deine letzte Karte aufgenommen hast und noch 0 Karten vor dir hast, ist jeder Schaden, der dir als Kapitän zugefügt wird, tödlich. Dann ist das Game over. Und dazu muss man sagen, One Piece spielt in der Regel im Turnierformat nur ein einziges Spiel. Und die meisten spielen 3 Games, also Best of 3.
Mhm.
Das heißt, derjenige, der zuerst 2 von diesen 3 Games gewonnen hat, gewinnt. Und in One Piece hast du nur eine Chance, bis du zum, ich sag mal, finalen Cut kommst von meistens 8 Spielern.
Klingt sehr dynamisch auf alle Fälle. Ich habe das auch so wahrgenommen. Das war, glaube ich, in der 20 Minuten oder so durch.
Genau.
Ansonsten, ja gut, man kennt es dann vom Anime, spielt seine Charaktere. Okay, und Lokana ist dieses Disney-Ding, ne?
Genau, zusammen mit Ravensburger Verlag. Ja, man spielt die klassischen Disney-Helden, Disney-Villains, Disney-Sidekicks. Also wir haben wirklich von Mushu bis hin zu Ariel, Fabius, Elsa, 101 Dalmatiner, Aristokatze mit dabei. Eigentlich für jeden was und das Repertoire wird stetig erweitert. Demnächst kommen Bambi und so weiter noch mit hinzu. Es ist ganz witzig. Und dort bekämpft man sich mal nicht gegenseitig, sondern man bettelt sich darum, wer die besten Geschichten schreibt. Die Lore ist nämlich wie folgend. Man ist selber der Erleuchtete, der Illuminati. Und tut mit Hilfe eines Tintenformers, was im Grunde genommen eigentlich nur ein Zeichentool ist, Glimmer erstellen, Abbilder von diesen Disney-Charakteren und tut dann quasi mit diesen Disney-Figuren wiederum eigene Geschichten schreiben. Und wer dann halt zuerst 20 Geschichtenpunkte, Lore-Counters zusammen hat, der hat gewonnen.
Ah ja, also du holst Bambi raus und sagst, du hast jetzt eine Geschichte mit Bambi geschrieben von mir aus, kriegst x Punkte.
Genau.
Dasselbe machst du mit Pinocchio nochmal und Elsa von mir aus. Das sagt dann, du hast gewisse Punkte, so gewinnst du. Okay, ist das ein Format, wo sich Leute dann später auch wirklich Storys drumherum ausdenken, wo Bambi einmal mit Elsa unterwegs war oder so Spaß? Oder?
Nee, ja. Wie viele Punkte man bekommt, ist tatsächlich auf den Karten vorgeschrieben. Die haben dann so kleine Symbole, kleine Sternchen am Rande und so viele Punkte bekommt man, wenn man halt quasi mit den Geschichten erzählen geht. Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu viele Geschichten erzählen geht, weil jedes Mal, wenn man Geschichten erzählt, dreht man quasi Karte um 90 Grad, dann liegt sie quasi horizontal. Und sobald sie horizontal ist, kann sie von anderen Karten angegriffen werden und zerstört werden damit. Wir nennen das aber nicht töten in Lorcana. Es ist ganz wichtig, wir verbannen die Leute nur, ja?
Okay.
Es muss kinderfreundlich bleiben.
Sie kommen alle auf die Form.
Genau.
Ah, ja.
Und sobald wie man halt eben weggeschossen werden kann, kann man halt nicht erneut eine Geschichte erzählen mit dem gleichen Charakter. Dann ist der halt wirklich vom Spielfeld weg.
Okay, klingt aber nach einem sehr kinderfreundlichen Ansatz. Ich meine, auf der anderen Seite habe ich gerade den Eindruck, das ist vielleicht aus der Disney-Produzenten-Etage irgendwann entstanden. Wir müssen mit jeder Figur jetzt nochmal eine neue Story machen, solange bis es nicht mehr geht, und zerstören gegenseitig unsere Storys. So ein kleiner Seitenwink auf die ganze Realfilm-Geschichte. Nee, okay, wischen wir das weg.
Man kann mittlerweile noch mehr Parallelen ziehen, weil das, was dort jetzt insgeheim abgeht mit den neuen Veröffentlichungen und so weiter, feiere ich persönlich gesehen auch nicht mehr.
Es gibt, glaube ich, wenige, die das noch tun, ja.
Nee, wir haben nur mit den Kartenveröffentlichungen tatsächlich, nur rein ums TCG.
Okay, da sind wir beim eigentlichen Kernthema angekommen, Entschuldigung.
Wir haben 1632 Karten bis jetzt, weil es sind nur 8 Sets draußen,
ja,
jeweils 204 Karten. Und das Ding ist, bei diesen 1632 Karten fangen sie jetzt schon an, mit dem nächsten Set wieder 4 Sets zu bannen. Das heißt, 816 Karten sind dann wieder nicht existent.
Das ist aber quasi die Hälfte, wenn ich mal grob rechne. Okay.
Wir starten jetzt quasi in das aktive Turnier rein mit nur einem Kartenpool von 16, irgendwie sowas.
Das ist vielleicht mal ein guter Punkt, um zu erwähnen, dass es in den meisten Kartenspielen auch zeitbegrenzte Formate gibt.
Genau.
Heißt, Karten, die released wurden, sind nur für eine gewisse Zeit in den größten Formaten spielbar.
Also jahresweise oder was?
Genau, so für x Jahre halt.
Okay, ja.
Das ist in Magic, waren das, glaube ich, 10 Jahre nach Release.
Es gibt verschiedene. Du hast Pioneer, du hast Legacy, ja, du hast Modern.
Stimmt.
Also
stimmt.
Magic macht da nochmal Sonder draus.
Stimmt, da hast du x Formate, wo das untereinander nochmal unterschiedlich ist.
In Pokémon hast du die Buchstaben. Aktuell sind wir bei G und H. Das heißt, im Standardformat dürfen nur die Pokémons gespielt werden, die unten neben ihrer Setnummer den Buchstaben G oder den Buchstaben H haben.
Okay, also das ist schon irgendwie durchmarkiert.
Genau. Okay. Das ist aber auch ein aktiver Kartenpool von 2400 Karten und der bleibt auch bei 2400 Karten. Also der wird nicht wirklich großartig minimiert, außer am, ich sag mal, Anfang, wenn wieder ein neuer Buchstabe rausrotiert. Aber die rotieren erst einen Buchstabe raus, wenn der andere Buchstabe schon so halb angefangen ist.
Okay, also gemessen daran, dass man so ein Deck aus 40 bis 60 Karten besteht, habe ich da ja eine gewisse Auswahl, wenn 2400 grundsätzlich erlaubt sind.
Gerade wenn bei 40 bis 60, bei Yu-Gi-Oh! Darf man jede Karte dreimal drin haben, außer es ist nochmal extra geregelt. Aber
ja.
Dann hast du ja trotzdem nur x Karten, die da drin sind.
Ja, ja. Aber von 1600 Karten quasi die Hälfte so ungefähr wegzukarten und zu sagen, die kannst du sammeln und die kannst auch so aus Spaß spielen, aber in den Turnieren, wenn du die irgendwann machen willst, fallen die weg, ist schon relativ amtlich jetzt in der Vorstellung, die ich davon gewonnen habe.
Ja.
Okay. Ist vollkommen richtig. Es gibt aber verschiedene Gründe, weshalb das gemacht wird.
Mhm.
Einerseits, um eine gewisse Dynamik reinzubringen natürlich, damit nicht immer diese alten Karten und neue Karten gespielt werden. Zum anderen, um einem gewissen Power-Creep vorzuwirken.
Ich habe nämlich auch den Eindruck gewonnen, theoretisch ist es ja quasi wie Videospiele oder so wie MMOs patchen. Wenn irgendjemand einen Exploit entdeckt und den wird immer wieder angewendet, dann patcht man irgendwann mal was drüber und das wäre quasi sinngemäß diese Bann-Geschichten, oder?
Sozusagen.
Okay, ja.
Um nochmal auf Yu-Gi-Oh! Zurückzukommen. Dort gibt es das nicht. Dort gibt es keine zeitlich begrenzten Sets. Das ist der einzige Grund, weshalb es überhaupt dazu gekommen ist, dass dieses Spiel so extrem schnell geworden ist.
Okay.
Du hast vielleicht noch ein paar Leute, die ältere Formate spielen, die sie allerdings auch mehr oder weniger selbst entwickelt haben. GOAT nennt sich das, glaube ich.
Ja, vor GOAT. 2003 war es, glaube ich, ne?
Genau. Also GOAT-Format, das ist uralt, da spielt man wirklich noch mit den alten Regeln, mit, du hast da keine Synchros, du hast da, ich glaube, die einzige Spezialbeschwörung, die du hast, ist Fusion und Rituale, die uralt waren.
Stimmt, da passt Link und Exil mittlerweile auch nicht mehr rein. Das ist dann auch schon nach dem GOAT-Format.
Ja. Link und Exis ist lange raus.
Mm.
Du hattest kein Pendel drin, du hast kein Synchro drin, du hast kein Exis drin, du hast kein. Ja doch, das passt, das war es eigentlich schon so ziemlich.
Mm.
Du hast ein paar Fusionen drin und ein paar Rituale.
Korrigiert die Leute, wenn sie falsch liegen, in den Feedback-Kanälen.
Gerne, richtig. Wir können nur dazu lernen.
Genau. Was mir gerade noch einfiel, beziehungsweise warst du fertig mit deinem Gedanken? Ich habe noch einen zweiten.
Das ist noch ein Grund und natürlich, um irgendwo auch Geld zu verdienen damit.
Okay, das war genau mein Gedanke gerade. Luna hat noch was?
Ich möchte noch dazu sagen, ich bin prinzipiell nicht gegen eine Set Rotation. Ich fand nur Lorcana bis jetzt schon richtig einschränkend im Deckbau und ich hätte gerne einfach mit einem größeren Kartenpool gespielt. Dass diese Set Rotation kommt, gerne, lieben gerne, aber bitte nicht im zweiten Jahr, wo es da ist. Also das war mir ein bisschen zu früh persönlich.
Okay, ja.
Das sind auch nicht viele Karten insgesamt.
Nee, vor allen Dingen die Hälfte davon da kann man leider nicht spielen, weil sie zu wenig tun. Also Lorcana hat einen sehr großen Unterschied zwischen spielbaren Karten und nicht spielbaren Karten. Und die Hälfte von einem Lorcana-Set wird eigentlich in gar keinem Deck gespielt.
Genau. Also trotzdem nochmal mit dem Disclaimer, das gilt jetzt für quasi Turniere offizielle, zu denen man sich anmelden muss, wo man meistens auch Eintritt bezahlt und diese Booster oder wie hieß es, Dings gewinnen
Displays?
Kann. Displays, genau. Ich lerne auch was dazu. Aber im Prinzip mit meinem Kumpel kann ich mich jederzeit irgendwie treffen und natürlich wild spielen, wie auch immer wir Bock haben. Ne? Also das ist daran nicht eingeschränkt.
Man redet ja gerne von Rule Zero, die Vorabsprache.
Ja.
Ja, klar.
Das untereinander ausmachen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und was sind die Regeln? Man kann natürlich immer noch mal über die Standardregeln des Spiels drüber setzen, aber das ist
ja, aber basically kann ich mich ja 12-mal die Woche mit jemandem treffen und Fußball spielen und trotzdem nicht an offiziellen Turnieren der FIFA oder sowas.
Genau. Ja. Und so machen wir das halt auch teilweise bei Nerd Games. Wir hatten auch letztens jetzt 2 Fun-Turniere bei Lorcana. Die haben wir mal unseren eigenen Twist draufgepackt. Und zwar durfte jeder sich ein Film-Franchise aussuchen und durfte nur Karten aus diesem Film-Franchise benutzen.
Oh, okay.
Das heißt, wir hatten wirklich ein rein Aladdin-Deck, ein rein Ariel-Deck, ein rein Schneewittchen-Deck und so weiter und so fort.
Ist es da nicht clever, Star Wars zu wählen?
Star Wars Unlimited ist ein separates TCG und ich denke auch nicht, dass Lorcana jemals Star Wars mit aufnehmen wird.
Liegt aber bei Disney.
In näherer Zukunft. Aha. Was ich tatsächlich eher sehe, ist Pirates. Pirates of the Caribbean, ja. Also es ist noch nicht drin, aber ich vermute, dass es irgendwann in naher Zukunft mit dabei sein wird.
Gab es jemals animierte Versionen von Pirates of the Caribbean?
Ja.
Ja, klar.
Echt? Da können wir jetzt nämlich mal einen Ausflug in die Videospielewelt machen.
Gerne.
Es gibt von Disney in Zusammenhang mit, ich glaube, Ubisoft war es. Korrigiert mich bitte da, wenn ich falsch liege, in den Kommentaren. 2 Spiele, und zwar ist das einmal Disney Speedstorm, das ist das Mario Kart mit Disney-Charakteren. Hm. Und zum anderen Disney Dreamlight Valley, das ist quasi ihre Version von Animal Crossing. Zumindest wird es gerne damit verglichen. Und dort existieren schon 3D-animierte Versionen von Captain Jack Sparrow, von Anakin und so weiter und so fort. Und da kannst du halt wirklich sagen, prinzipiell alles, was dort mal vorgetastet wird, wo sie wirklich testen, unsere Hardcore-Spieler, nehmen die das an oder nicht?
Mhm.
Und ja, ich habe es angenommen. Ich habe mir die Star Wars-Sachen geholt. Das hat ja der schon mal gesagt, ich spiele beide Spiele. Dann wird das definitiv, glaube ich, auch mal in einen Kartenpool übergehen. Wir haben allerdings noch so viele gezeichnete Franchises, die nicht ausgereizt sind, wo wenig bis gar keine Karten existieren. Von daher, ehe wir in die Live-Actions gehen, wird es eine Weile dauern.
Ja.
Okay. Gehen wir mal weg von den galaxieumspannenden Imperien, die alles vernichten, was sie vor sich sehen. Weitere TCGs auf deinen Notizen drauf, ansonsten hätte ich natürlich noch was.
Ja, also ich spiele mehr als ein TCG. Insgesamt sind es so um die 9 Stück.
Uha.
Wenn nicht sogar mehr, weil ich vergesse immer mal ab und an, dass ich bei einem TCG die Regeln gelernt habe, aber keine Spielkarten dafür besitze.
Okay.
Und deswegen sei noch gesagt, wir haben definitiv im Repertoire Digimon. Das kann ich leider aber euch nicht beibringen, aber wir haben da einen super, super süßen Mitspieler, der auch unter anderem bei der Ferrokodan mithilft, der das machen kann. Ganz, ganz neu dabei ist seit 2023 mit dem Kickstarter auch Altered. Das nimmt quasi einmal die TCG-Welt nochmal hops. Man versucht nicht am meisten Punkte zu ergattern oder dem Gegner Lebenspunkte zu reduzieren, sondern spielt auf einem Spielfeld. Du hast einen linearen Streifen. Mhm. Auf der einen Seite ist dein Companion, dein Begleiter, das ist meistens ein Tier. Mhm. Auf der anderen Seite ist der Held selber. Und du spielst quasi auf 2 verschiedenen Spielfeldern. Und sobald wie du in dem einen Spielfeld gewinnst, darfst du dein eines Charakter da ein Feld weitersetzen. Und Ziel ist, auf diesem linearen Streifen quasi den Companion mit seinem Hero zu vereinen. Das ist nochmal eine ganz, ganz coole Win-Strategie. Plus, man besitzt diese Karten wirklich, weil jede Karte hat einen uniken QR-Code und den tut man sich dann in der App eintragen und darf auch offiziellen Turnieren auch nur mit diesen Karten antreten, wenn man sie selber in der App hat. Das macht es aber auch tatsächlich den Schiedsrichtern einfacher zu kontrollieren, weil du hast nur einen QR-Code und alle, die sich anmelden, melden sich automatisch mit diesem einen gewissen Deck an und dann hast du automatisch schon alle Listen. Du brauchst nicht mehr ausdrucken, nichts mehr so weiter. Es läuft alles über die App. Finde ich richtig cool.
Okay.
Praktisch.
Ja.
Genau. Ansonsten, bald hinzukommen wird Riftbound. Das ist das League of Legends TCG, wo ich mich schon sehr, sehr stark drauf freue.
Oh nein.
In China ist es schon released worden. Ich guck mal, dass ich irgendwie meine Hände an die Karten bekomme. Und ansonsten, Final Fantasy ist ja jetzt in großer Munde durch Magic the Gathering.
Mhm.
Was viele vergessen, dass es ein einzelnes TCG nur um Final Fantasy Charaktere gibt. Davon haben wir auch ein Trial Deck da. Dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen Flesh and Blood da, wobei ich da sagen muss, für die Leute, die in Flesh and Blood drin sind, es sind Helden, die jetzt schon längst rausrotiert sind aus dem Format und gebannt sind. Wir haben es bloß da, um das Spielprinzip zu erklären. Und was tatsächlich ein Renner auf den Anime-Messen ist, wo ich mindestens 2 oder 3 Leute habe, denen ich das pro Tag erklären muss, My Little Pony TCG.
Ja, klar. Ja.
Was auch sehr funny ist, du hast ein Problemdeck, dein Gegner hat ein Problemdeck. Jedes Deck besteht aus meistens 2 Farben.
Mhm.
Die Farben orientieren sich an dem Konzept der My Little Pony Welt. Also du hast Freundschaft, du hast Loyalität und so weiter und so fort, was halt alles so dazu passt. Und zu jedem dieser Charaktereigenschaften gibt's eine Farbe. Und wer dann schneller und besser Probleme löst, der gewinnt halt einfach irgendwann.
Das klingt sehr friedlich. Okay.
Sehr lustig.
Habe ich mir tatsächlich auch nur angeschafft, weil ein einzelnes Starterdeck unter 5 Euro war und ein Display, glaube ich, 30 oder 40 Euro kostet und demnach absolut cheap ist.
Ja.
Und dann war ich so, oh komm, für den Gag, das lerne ich jetzt auch noch.
Ja, zugegebenermaßen, die meisten Trading Card Games, die jetzt heutzutage rauskommen, fangen mit einem extrem niedrigen Einstiegspreis an.
My Little Pony gibt's schon länger.
Gibt's schon länger?
Ja. Tatsächlich.
Und immer noch relativ, ja.
Ja.
Aber gerade bei Flesh and Blood, wo ich das mitbekommen habe, da bezahlst du, glaube ich, auch für so ein Starterdeck 5-10 Euro, glaube ich.
Mhm.
Und hast ein spielfertiges Deck, was auch relativ mächtig ist.
Vielleicht können wir da mal rübergehen. Bei dir noch 1-2 Ergänzungen, Chris, was du vielleicht abseits von Magic Commander spielst, gegebenenfalls kennst, empfehlen kannst. Weil Flesh and Blood hast du zumindest mal reingeguckt, meine ich, ne?
Flesh and Blood habe ich selbst gespielt. Ich habe mein eigenes Deck gebaut, habe dafür befunden, dass es nicht meins ist.
Okay.
Und das staubt jetzt vor sich hin.
Okay, was war da so der Special Trade? Weil ich kriege jetzt so langsam mit, jedes TCG hat so ein bisschen sein eigenes Ruleset, was so ein bisschen eine Art Spiele- oder Duellart mit sich bringt.
Ja, genau. Bei Flesh and Blood, das Spiel ist halt wirklich darauf ausgelegt, dass du es in Fleisch und Blut spielst. War tatsächlich der Gag der Entwickler damals, dass es halt keine digitale Version dafür gibt.
Ach so.
Für alle anderen möglichen Kartenspiele gibt es halt meistens digitale Versionen.
Ah, so ergibt das Sinn. Alles klar.
Noch ein Catch ist, du hast einen Helden, der hat Ausrüstung, die darfst du einmal pro Duell verwenden und du hast eine gewisse Handkartenanzahl. Deine Karten sind gleichzeitig Ressource und natürlich deine Aktion. Und es gibt von jeder Karte oder von den meisten Karten 3 verschiedene Versionen. Eine Version, die dir 3 Energie gibt und wenig Schaden macht. Eine Version, die dir 2 Energie gibt und mittel viel Schaden macht. Und eine, die nur 1 Energie gibt und sehr viel Schaden macht und dafür aber mehr kostet zum Beispiel.
Also so ein bisschen wie der klassische Krieger, Magier, Dieb-Charakter in so ganz alten Rollenspielen. Hm? Okay.
Zum Beispiel. Mhm. Also du kannst ein komplettes Deck voll mit extrem teuren Karten machen, aber dann musst du halt auch extrem viele Karten von deiner Hand abwerfen und hast dementsprechend weniger Ressourcen für später. Das ist dort relativ cool gemacht, aber es gibt teilweise Helden, die sich mit dem Schere-Stein-Papier-Prinzip sehr stark gegeneinander countern. Das fand ich nicht sonderlich prickelnd, vor allem, weil du meistens nur im 1 gegen 1 spielst. Und wenn du dir ein Deck zusammenbaust und der Gegner dann halt eins hat, was gerade deinen Helden kontert, hast du nicht viel Spaß an dem Spiel.
Ich sag mal, was auch so ein Problem von Flesh and Blood ist, was aber jetzt auch eins von Altered geworden ist. Es gibt sehr, sehr viele TCGs, die jetzt versuchen, ohne ein bisher bestehendes Franchise groß zu werden.
Mhm.
Und das funktioniert meistens nicht. Man merkt das sehr, sehr gut an One Piece und Lokana. Die sind ja wirklich durch die Decke gegangen, aber nur, weil es etablierte Franchises sind, die eben dann dafür genutzt werden. Ich meine, ich bin auch froh, dass sie existieren.
Ja, ja.
Keine Frage, ich spiele sie auch super gerne. Aber die Sachen ohne Franchise ist halt die Frage, wie entdecken das die Leute? Meistens sind das sowieso die alten TCG-Hasen. Dann ist die Frage, wollen sie wirklich noch ein TCG anfangen? Oder wollen sie sogar das TCG wechseln? Meistens eher nicht, weil man hat seine Leute, man hat seine Spielrunden, man hat nur begrenztes Art von Budget zur Verfügung. Manche mehr, manche weniger. Kommt halt auch immer drauf an, ob noch Familie, Kind und Kegel mit einer Rolle spielt oder eben nicht. Oder ob man halt Student ist, Vollzeit arbeitend. Ich denke, das kennen wir alle. Und demzufolge sind solche TCGs eher schwieriger an den Mann zu bringen. Gerade Altered kann ich jetzt sagen, wir sind auf der offiziellen Webseite von Altered mit den Nerd Games ausgeschrieben. Einfach bloß, weil es im Osten, und damit meine ich wirklich den kompletten Osten, selbst Berlin mit, so gut wie gar keine Standorte gibt.
Okay.
Der Westen ist vollgepflastert, aber im Osten ist kaum was.
Ich muss auch selbst sagen, die Spiele, die jetzt in letzter Zeit groß geworden sind, gerade Lorcana und One Piece. Lorcana hat ein sehr cooles eigenes Prinzip. Kann ich verstehen, wenn man da sehr viel Spaß dran hat. War für mich wieder persönlich auch nichts, weil ich bin an Commander einfach gewachsen.
Ich möchte an der Stelle auch noch sagen, Lorcana ist ein super Einsteiger-TCG. Es ist das einfachste TCG, was ich bisher kenne. Es ist super linear. Es gibt kaum Regelbrüche in sich selber. Mhm. Also kaum Karten, die sagen, hey, ich tue jetzt mal diese eine Grundregel aussetzen, wie in anderen TCGs. Und somit ist das auch ein Spiel, was einfach daran wächst, dass alte TCG-Hasen Freunde, Familie, teilweise Söhne und Töchter mitbringen und sagen, hey, wir machen das jetzt mal.
Und man hat sehr coole Charaktere, die man halt auch aus seiner Kindheit kennt. Ich habe mir ein Deck aus Ginny und Grinsekatze gebaut.
Warum nicht, genau.
Und man kann die Lieder singen.
Richtig, man kann die Lieder singen.
Das ist super. Also die Aktionskarten, in anderen TCG-Formaten Zaubersprüche genannt, können teilweise Songs sein. Dann tut halt wirklich mal ein Song existieren, der heißt Let It Go.
Ja.
Und dann, ich weiß gar nicht, was Let It Go war. War es Schadenschießen oder?
Weiß ich nicht.
Ach, ich weiß auch gar nicht mehr, was es tut. Aber auf jeden Fall steht ja wirklich auf dieser Karte Lass jetzt los drauf. Oder Let It Go dann halt auch im Englischen. Und das ist halt so schön. Und es gibt teilweise Turniere, die sagen, hey, wenn du den Song aussingst, bekommst du nochmal einen extra Punkt. Wodurch dann dadurch in der Wertung auch das viel, viel cooler ist, weil Leute, vor allem Kiddies, auch eine Chance haben zu gewinnen, einfach nur indem sie ein bisschen sich in Disney auskennen.
Das klingt ja spannend, okay.
Das ist, und das ist im originalen Konzeptblatt von Ravensburger mit drin. Das ist noch nicht mal meine Idee, das ist im offiziellen Konzeptblatt.
Wie unfassbar cool. Wirklich, ja. Das wusste ich nicht und das ist damn.
Die haben auch so nach dem Motto, hier, wenn jemand als dieser Charakter verkleidet kommt oder ein Merchandise-Artikel von dem Charakter hat, haut dem einen Punkt drauf, ist uns scheißegal, der soll den kriegen.
Ja, dann da sieht man mal wieder, das Spiel ist hauptsächlich für eher eine jüngere Generation ausgelegt.
Ihr habt jetzt 8, 9 verschiedene TCGs aufgezählt, jedes hatte eine eigene Mechanik, jedes hatte irgendwie so einen eigenen Trade. Dabei ist es alles ja im Prinzip dasselbe Spielprinzip, ne? Es ist quasi, als wie wenn du in ein Brettspielregal greifst und das ist, jeder Titel ist halt unterschiedlich. Also das ist schon spannend und interessant. Und gerade von außen, ich sag mal, Magic ist mir bekannt hier und da habe ich mal irgendwas mit gespielt und reingeguckt. Mir war es gar nicht bewusst, dass quasi alles eine andere Mechanik hat oder einen anderen Trade oder irgendwie sich minimal anders spielt. Bevor wir weitergehen, Chris, du hast deinen Gedanken gar nicht zu Ende geführt. Du hast ja gesagt, One Piece und Lorcana sind irgendwie sehr groß geworden in letzter Zeit. Wo wolltest du damit hin? Sorry, dass ich dazwischen gegangen bin.
Ja, alles gut. Die sind sehr groß geworden, weil es halt bekannte Franchises sind. Mhm. Lorcana auch, weil es eine sehr explizite, sehr einzigartige Spielmechanik hat. Mhm. Bei One Piece ist das ein bisschen anders. Das ist zu 99% so groß geworden, weil es halt so ein Riesen-Franchise ist. Die Spielmechanik an sich ist, sagen wir, eindimensional im Verhältnis zu anderen größeren Karten spielen.
Ja.
Du hast ein paar Keywords, die halt eigene Effekte darstellen, ja, aber die Karten an sich selbst sind, da fehlt Tiefe, meiner Meinung nach. Mhm. Du hast diesen einen Wert, der Angriff und Verteidigung gleichzeitig ist, der wie in Yu-Gi-Oh! Auch und wie auch in dem Original Final Fantasy relativ hoch gepusht ist auf 8000, 5000, 3000. Diese Werte haben keinerlei Bezug zueinander. Da können genauso gut 8 stehen oder 8 Millionen. Das spielt da keine Rolle.
Und zusätzlich muss man dazu sagen, die Effektkarten im One Piece sind auch in der Hinsicht eindimensional gedacht, dass sie meistens nur in einem bestimmten Abschnitt vom Zug funktionieren.
Ja.
Aber ihr habt ja vorhin im Prinzip schon erwähnt, die TCGs, die einen Franchise, ein etabliertes Franchise dahinter haben, die haben ja sowieso einen leichteren Start als jetzt zum Beispiel, wenn jemand mit einer neuen Idee kommen will und von mir aus ein Flash and Blood oder sowas anfängt oder irgendwas, was kein Mensch vorher kennt. Aber das ist ja in allen anderen Medien oder alles, was so Nerds konsumieren, ist es ja relativ identisch. Selbst unsere Lieblingsfilme und Franchises haben meistens irgendwie als Flop oder sowas angefangen und Jahre später sind sie geil geworden. Das dauert ja alles ein bisschen, bis es sich entwickelt.
Aber das Problem, was ich dort sehe, sind, dass es von Anfang an falsche Mechaniken gesetzt wurden.
Mhm.
Du hast diesen einen Wert auf der Karte, der Angriff und Verteidigung gleichzeitig darstellt. Du hast diese eindimensionalen Keywords, die halt diese Effekte sind. Sobald dieses Keyword einen Effekt hat, zieht sich dieses Keyword mit diesem Effekt für den Rest des Spiels oder den Rest der Existenz dieses Kartenspiels durch.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass mir aufgrund, weil du besser in den Mechaniken drin bist und ich zu weit außen, ein ganz kleines Stück aneinander vorbeireden, aber ich gewinne jetzt einfach den Eindruck, dass die Kernaussage ist, Franchises schon zu haben, führt zu Lazy Writing, was die Regeln angeht.
Nicht zu Lazy Writing, es ist eher so, der Scope, in dem gedacht wird, wird minimiert. Dann entwickelt sich halt auch das Kartenspiel, ich sag mal, einfacher.
Okay.
Magic the Gathering ist aufgrund seiner langen Historie auch zum schwierigsten Spiel des Jahres gekürt worden vor ein paar Jahren. Ich glaube, 23 oder 24 war das. Und demzufolge ist halt Magic so, du kannst jederzeit reingrätschen. Es ist die Möglichkeit gegeben, dass man immer irgendwas machen kann. Sprich, du hast eine komplett andere Art zu entwickeln. Mhm. Wenn du aber in Lorcaner und in One Piece bleibst, hast du ein relatives Grundset an Regeln. Und dieses Grundset kann auch nicht mehr gebrochen werden. Ich denke, wir werden nie was bei Lorcaner im gegnerischen Zug spielen dürfen. Das würde die Meta brechen.
Das würde das gesamte Konzept dieses Spiels zerstören.
Genau, und damit ist Lorcaner zwar einfach, aber auch für sehr, sehr viele alte TCG-Hasen nicht attraktiv genug. Es gibt nicht genug Möglichkeiten. Man kann sich nicht wirklich entfalten. Obwohl man andere Spielmechaniken spielt, spielt sich's doch eher relativ gleich.
Ja, in One Piece, die Entwicklung von diesem Spiel, ich sehe das gerne im Vergleich mit dem Final Fantasy Kartenspiel. Das Final Fantasy Kartenspiel ist, lass mich lügen, 8 Jahre, 9 Jahre alt. Das ist nie sonderlich groß geworden. Obwohl Final Fantasy ja an sich auch ein Riesen-Franchise ist.
Ja.
Und das hatte sehr, sehr ähnliche Karten am Anfang. Die Keywords waren ein bisschen anders, deine Ressourcen waren etwas anders. Aber grundsätzlich hatte das eine ganze Menge mehr Tiefe und potenzielle Tiefe als das, was ich jetzt bei One Piece aktuell sehe. Also ich bin gespannt, ob sich das weiter so hält. Ich find's cool, dass es nochmal eins ist, was so relativ groß geworden ist. Aber ich sehe da ein paar Hürden, die drauf zukommen.
Ich finde es halt schade, dass es schon die zweite Version ist.
Die zweite Version?
Ja, es gab ein altes One Piece Kartenspiel, was die Kartengröße hatte wie die Yu-Gi-Oh! Karten im kleineren Kartenformat, im japanischen Kartenformat, für diejenigen, die sich auskennen. Und das hat es 2 Jahre lang gegeben und wurde danach abgesetzt. Und ja, ich habe noch Starterdecks davon zu Hause. Ich müsste bloß mal Yu-Gi-Oh! Sleeves finden, weil ich bin selber kein Yu-Gi-Oh! Spieler. Und ich müsste mir vor allen Dingen mal die Regeln durchlesen.
Ja gut, das jetzt noch irgendwie aufleben zu lassen ist...
Aber als kleiner Gag ist es durchaus witzig und ich würde es gerne mal einfach spielen, um es auch mit dem Neuen zu vergleichen.
Oh, ja, unbedingt.
Also wir haben wirklich die Starterdecks mit Anleitung da. Also wir müssten es nur mal durchlesen.
Den Bericht möchte ich haben.
Bringst du die Höhlen mit, dann zock mal gemeinsam. Ich habe Ruffy und Zorro.
Ein paar Höhlen habe ich noch zu Hause rumliegen.
Geil, mach mal.
Okay, zur Not kaufen wir auf Vereinskosten welche und spenden die für diesen Zweck. Ich bin trotzdem mal noch ketzerisch und sage, es sind ja trotzdem Sammelkartenspiele. Und gerade wenn ich dann irgendwie Disney oder diverse Franchises dann sehe, da steckt ja auch immer irgendeine Firma dahinter, die will ja irgendwo Geld verdienen. Das würde natürlich meinen vorhin aufgebrachten Punkt mit schon Franchise da haben, erleichtert Lazy Writing bringen. Wie ist denn eigentlich so aus eurer Sicht so dieser Sammelaspekt? Also es ist ja eigentlich erstmal grundsätzlich ein Spiel für Kinder mit kauft euch eure Karten für von mir aus 5 Euro und tauscht die auf dem Schulhof miteinander und spielt das Ding ab und zu ganz gerne mal. Aber ich kriege immer am Rande auch so mit, das ist ja mittlerweile auch eine Riesenindustrie, Leute, die das auch so ein bisschen exploiten oder sowas. Ist TCG jetzt schon Fakt oder kann man noch einsteigen und es macht noch Spaß? Wie ist eure Wahrnehmung da?
Ich kann aus Erfahrung sagen, man kann mit Magic immer noch einsteigen, wenn man ein paar Leute hat, die nachsichtig sind und einem ein bisschen was erklären. Mhm. Also selbst das komplizierteste Spiel der Welt kann man immer noch einsteigen.
Ja.
Man muss aber sagen, der monetäre Wert und generell, was dort an Finanzen drin steckt, was auch an Fälschern drin steckt, das ist nicht gerade wenig.
Ja.
Also es gibt sehr viele Leute, die extrem teure Karten zum Beispiel faken, die, um sie weiter zu verkaufen. Extrem alte Karten, die nicht noch mal neu gedruckt werden, wurden oder dürfen, einfach um halt diesen Geldwert rauszuschlagen.
Man muss dazu aber sagen, wenn man Casual spielen möchte, und das wollen die meisten Anfänger, und das würde ich auch jedem Anfänger ans Herz legen, dann sind erstens mal A, Leute da, die einem immer Decks leihen. B, selbst wenn man ein schwächeres Deck hat, wird sich dementsprechend angepasst. Man fragt im Magic ganz, ganz gerne nach den Bracket- oder Levelstufen und tut sich dementsprechend anpassen. Mhm. Und dann gibt's noch die dritte Option, Proxies. Proxies sind selbst ausgedruckte Karten, die holt man bei sich aus dem Printer raus, lässt aber erkennen, dass das wirklich eine Proxy ist und spielt dann einfach mit denen. Und solange wie du da nicht übelst hohes Powerlevel ansetzt, dass keiner dann am Tisch matchen kann, hat da niemand was dagegen. Und das wird auch bei uns in den Nerd Games so gemacht. Du kannst proxen, wir bitten dich aber dazu, es im Rahmen zu halten, beziehungsweise in so einem Rahmen, dass es von anderen Spielern gematcht wird. Oder aber, das ist die Alternative, du proxst gleich für 4 Leute mit. Und dann kann man auch so einen geilen Commander im High-Level mal spielen. Weil das wird auch kognitiv sehr, sehr anstrengend.
Oh, das wird unfassbar anstrengend. Aber bei Commander, muss man dazu sagen, kann eine Runde so gut und gerne 3 bis 4 Stunden gehen.
Ja.
Ja, klar. Also bei der Menge und also Menge an Spielern und Menge an Karten, völlig klar. Okay. Das heißt, auf so einem ganz normalen Casual-Level grundsätzlich jederzeit einsteigen. Und wahrscheinlich wird man auf dem Weg lernen, wenn man dann irgendwann sich in Turniere begibt, welche Karten was wert sind, wo gegebenenfalls Gefahren lauern und ob das TCG, für was man sich entschieden hat, gegebenenfalls die Altersvorsorge auffrisst. Ne?
Also wie groß eine Karte wert ist, was für einen Wert die vor allem auf dem Zweitmarkt hat, weil sind wir mal ehrlich, sobald die Verlage es rausgegeben haben, die verdienen dann nichts mehr dran an den Weiterverkäufen. Kann man sehr, sehr gut auf Card Market einsehen. Card Market ist das eBay-Kleinanzeigen für TCG-Liebhaber und wird auch genauso gehandelt und dort wird es reingestellt. Und wenn dann Sachen für den Wert weggehen, gehen sie für den Wert weg. Es gibt auch manchmal Leute, die sagen, ja, einfach nur damit meine Karte weg ist, geht schlechte 10 Euro billiger rein. Mhm. Dann sagen das 10 Leute und dann können wir schön Aktienmarkt daran erklären, weil auf einmal ist das 40 Euro weniger wert. Dann gibt's auch mal, ich sag mal, irgendwelche Einschlagereignisse, wie zum Beispiel, es wurde eine neue Karte gedruckt, die super mit einer alten Karte von vor 5 Jahren harmoniert und schwuppdiwupp ist die alte Karte von vor 5 Jahren übelst hoch. Dann gibt's natürlich diese Pre-Release-Phasen, wo die Karten nur in den Local Game Stores vorhanden sind und nicht bei Thalia, Amazon und Co. Das ist meistens 1 bis 2 Wochen, teilweise 3, 4. Und in dieser Phase sind die Preise von den neuen Karten meistens nochmal extrem durch die Decke. Kann da aus eigener Erfahrung sprechen, ich konnte eine Superkarte für 280 Euro da verkaufen und das war super. Und diese Karte wurde auf Card Market trendpreismäßig um die 260 gehandelt. Ich habe sie aber für 280 reinstellen können, weil ich der einzige deutsche Verkäufer mit einer deutschen Karte war.
Das heißt, es lohnt sich also, wenn der Opa irgendwo so ein altes Sammelalbum findet und da sind gerade Pokémon-Karten oder irgendwas drin und er meint, soll ich die wegschmeißen oder willst du? Die haben immer erstmal raffen und dann nochmal nachgucken, ob man da vielleicht irgendwie ein kleines Haus in der Hand hält.
Lieber ja, weil zu 1% findest du da wirklich noch eine Karte, die 100 Euro und mehr wert ist.
Mhm. Ja, ohne Probleme teilweise, solange die in einem halbwegs vernünftigen Zustand ist. Wobei man sagen muss, Pokémon ist in den letzten Jahren zu einem ziemlichen Spezialfall geworden.
Ja, da können wir auch gerne mal auf die Scalper eingehen, würde ich sagen, an der Stelle.
Absolut. Also in den letzten Jahren sind teilweise Sets rausgekommen, wo du hattest anfangs nur, keine Ahnung, 15 Sonderartworks und inzwischen hast du jetzt 60 pro Set und hast insgesamt nur irgendwas um die 300 Karten pro Set, was rauskam. Und wenn dann irgendwie 20% davon Sonderartworks sind und die allerdings wesentlich seltener drin sind als in 20% aller Packs, hast du da einen gewissen inflationären Wert, was diese Sonderartworks angeht. Und die sind weitaus beliebter bei Sammlern.
Okay, also so eine künstliche Verknappung in irgendeiner Form?
Ja,
ja, okay. Absolut.
Mhm, okay.
Genau das.
Zum einen verkauft es sich vom Hersteller aus besser, weil die Chance, so ein super tolles Artwork zu finden, das war bei der Lorcana-Karte genauso, die Enchanted, wer sie kennt, die hast du einmal in vielleicht 2, 3 Displays drin. Und wir reden hier von wirklich einem Kartenhaufen, den du da hast.
Ja, ja.
Es gibt sogar teilweise Karten, die hast du einmal in 900.000 Karten dabei.
Also ein Raum voller Lootboxen.
Genau. Hm. Und wenn du kannst natürlich sagen, ich kaufe mir nur mein eigenes Glücksbooster. Und es gibt auch Leute, die daraus diese Ultra-Reihe-Karte ziehen. Ich war auch so ein Glücksfall. Und ich kenne auch noch mehr Glücksfälle. Die Frage ist, wie häufig passierte das? Ich habe bisher einen einzigen gehabt in meiner kompletten Spielzeit. Ich spiele, seitdem ich 11 bin. Ich kriege zu Geburtstag und Weihnachten immer neue Karten geschenkt. Ich kaufe mir selber Karten mit meinem eigenen Geld.
Mhm.
Also die Anzahl an Kartenpacks, die ich schon geöffnet habe, tut sich das nicht widerspiegeln. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe eine kleine App, über das ich das tracke. Die gibt mir auch direkte Preise raus. Der Wert, den ich geschenkt bekommen habe und den Wert, den ich selber investiert habe, habe ich nicht raus aus den Karten.
Den Wert wird man niemals raus haben. Allerdings kann man sagen, umso länger man spielt, umso häufiger hat man halt mal solche Glücksgriffe.
Okay, was waren diese Scalper, die ihr gerade noch erwähnt habt?
Scalper sind grundsätzlich Leute, die Sachen zum Verkauf anbieten, dir dann allerdings irgendwas Falsches schicken und dann das Geld halt einkassiert haben zum Beispiel.
Also Scammer?
Ja.
Okay.
Und, Scalper?
Nein, Scalper richtig. Sind die Leute, die
richtig.
Sachen kaufen vom Hersteller selber zum UVP-Preis und dann quasi sagen, ja, wir haben eine Knappheit, ihr findet das nirgendwo mehr in Stores, weil ich habe mir 3000 Bots gemacht, die automatisch 5 Displays gekauft haben und deswegen ist jetzt bei dem einen Hersteller das Ding leer. Sprich, ich verkaufe es jetzt einfach mal weiter auf eBay oder teilweise auf Card Market selber und treibe den Preis künstlich in die Höhe.
Genau, richtig. Ja.
Das ist der Hauptgrund, weshalb zum Beispiel Nintendo Switch 2 so unfassbar strenge Anforderungen hatte, wie man sie vorbestellen konnte.
Ja, auch so. Also ich habe neulich mal irgendwo so ein ganz kleines Reel gesehen, wo in einem Spielzeugladen so ein Pokémon-Kartenstand zerpflückt wurde innerhalb von 10 Sekunden, wie die Heuschrecken. Also echt wie so Black Friday-Zombie-Horden, die dort reingestürmt sind. Und das sind dann Leute, die quasi das für einen doppelten Preis weiterverkaufen, weil ich mache ja jetzt den Markt. Ich habe ja jetzt alle von diesen Karten. Okay, krass.
Und die Scalper, muss man dazu sagen, die wandern immer so von einem TCG zum nächsten. Aktuell ist gerade Pokémon. Die Frage ist, wie gut das funktioniert.
Mhm.
Weil ich habe jetzt auch schon von Leuten gerade auch in Amerika gehört, die dann einfach einen TCG-Laden eröffnet haben und dann teilweise sich auch nur auf Pokémon fokussieren. Wo ich mir jetzt sage, ja, das mag jetzt vielleicht funktionieren, weil du jetzt auch gerade leere Regale hast, weil sie alles abgekauft haben. Aber wenn dann der Hype vorbei ist, wird das nicht mehr passieren. Lorcana haben sie es auch schon probiert mit dem ersten und zweiten Set. Was ist passiert? Sie sind alle auf den Sachen sitzen geblieben. Du kriegst jetzt teilweise noch von einigen Scalpern zum UVP und drunter heißt, sie machen teilweise auch miese, Set 1 und Set 2 Packs.
Pokémon ist aktuell so extrem beliebt, weil es ein spezielles Set für Evoli gab.
Ja, die Crystals.
Spezielle, naja, nicht Entwicklungsformen, sondern Kampfformen, die halt kristallisiert aussehen.
Sonderausgaben im Prinzip, ja.
Sonderausgaben Evoli. Evoli ist das wahrscheinlich beliebteste Pokémon oder zweitbekannteste Pokémon.
Ja, also Evoli und Pikachu ist eigentlich das Duo bei Pokémon, das du überall findest.
Mhm. Richtig. Also hätten sie am Anfang nicht Pikachu gesagt, wäre es inzwischen Evoli, das Maskottchen.
Ja.
Und ich denke, die sind auch auf einem guten Weg von Pikachu weg zu Evoli hin. Und deswegen ist dieses Set so extrem beliebt.
Man muss dazu sagen, es sind auch einige neue Leute mit diesem Set eingestiegen in die Pokémon-Community. Zumindest was das Sammeln betrifft. Pokémon wird mehr gesammelt, viel, viel mehr gesammelt als gespielt. Und das ist meistens nur deswegen, weil Evoli ist auch so das typische, und jetzt bedienen wir mal bitte Klischees, Frauen- und Mädchen-Pokémon. Und ich kenne von sehr, sehr vielen Leuten, die jetzt quasi mit diesem Set ihrer Frau auch eine Sammlung angefangen haben. Mhm. Und wo die Frau jetzt auch durch dieses Set erst zum Sammeln gekommen ist.
Okay, das ist interessant.
Klischees bestätigen sich leider doch in der Masse, weil sonst gäbe es sie nicht. Das ist immer mein Ansatz an der Stelle.
Ja, gut, ist nicht ganz verkehrt.
Okay, ich wollte jetzt auch gar nicht mit irgendwie so diesen schlechten Seiten oder dem düsteren Thema mich so lange aufhalten. Wir müssen so zeitlich langsam aus TCG rausgehen. Ich würde einfach mal vorschlagen, von jedem mal noch 2-3 Sätze. Warum ist TCG das geilste Hobby für euch persönlich?
Ich finde es einfach cool, weil ich irgendwo was mit Mathe machen will und gerade Magic the Gathering, wie gesagt, man baut ein Programm. Man schnappt sich einzelne Karten, die in diese 99 Kartendecks reinkommen und du hast ein Programm gebastelt, was du jedes Mal anders aufbaust.
Ja.
Es ist einfach lustig, wenn dann die Gegner darauf reagieren müssen oder du halt auch anders reagieren musst, je nachdem, welche Bausteine du hast.
Ich komme aus einer Informatikerfamilie, ich bin angehender Informatiker, ich kann mich dem nur anschließen.
Im Übrigen, ich bin auch Fachinformatiker für Systemintegration. Irgendwo kommt das her.
Es scheint, ja,
wir haben eine große Schnittmenge in unserer Berufsgruppe, das muss man schon sagen.
Das ist wahr.
Okay, aber in beiden Fällen, bei euch beiden wirklich dieser mechanische Aspekt?
Ich glaube, wir sind zu sehr die Spieler, als dass wir den Sammelaspekt erklären können, oder?
Der Sammelaspekt ist mir völlig schleierhaft.
Ja, okay.
Ja, also ich habe in Lorcana auch nur gesammelt, weil ich dort, ich bin ein absoluter Disney-Fan, ich bin ein Disney-Adult, wie man es sagt. Und deswegen bin ich dort reingegangen, habe gesagt, ich möchte 4 von jeder Karte haben. Aber auch 4 von jeder Karte stammt halt daher, dass ich es spielen möchte im Extremstfall. Und demzufolge tue ich auch nur die 4 normalen Karten nehmen, die nicht glitzern, die keinen Special Artwork haben, sondern einfach bloß, damit ich diese Masse an Karten überhaupt besitze zum Spielen. Und ich kann jedem nur empfehlen, ins TCG reinzukommen. Ihr habt eine übelst geile Community. Ihr spielt vor Ort, ihr kommt raus, ihr lernt neue Leute kennen. Und ganz ehrlich, ihr challenged euch selber an eurem Denken und entdeckt sogar vielleicht noch Sachen, von denen ihr nicht wusstet, dass ihr sie habt. Beziehungsweise entwickelt Skills weiter und das ist super.
Oh ja, kann ich nur so bestätigen.
Okay, dann sind wir mit diesem ganzen TCG-Thema, gut, streng genommen nicht durch. Wenn wir wollten, können wir sicher nur noch 5 Stunden hier sitzen und über verschiedenste Systeme labern und sicher kommen noch irgendwie geile epische Storys und alles raus.
Nur 5?
Es geht noch sehr viel weiter.
Erstmal nur mit euch, genau.
Ja.
Leere Versprechungen, Folgecasts sind grundsätzlich immer möglich. Das hängt am Feedback ab. An der Stelle sind wir aber mit dem ganzen TCG-Thema durch. Und da es Sonntagabend ist, wo wir heute aufnehmen, würde ich an der Stelle Chris schon mal verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast und auch, wo du hier im Podcast mal dabei warst und mit deiner Expertise ergänzt. Vielen Dank.
Expertise ist etwas hoch angesetzt, aber ja, danke,
gerne,
dass ich da sein durfte.
Und ich würde dann jetzt mit Luna weitermachen, habe noch 2 abschließende Fragen, dann fassen wir noch mal ein bisschen zusammen und dann haben wir es für diesmal schon geschafft. Genau. Vielen Dank nochmal an Chris. Bis dann.
Bis dann.
So, sind wir nur noch zu zweit. Wir machen noch 1-2 Abschlussfragen mal durch. Die stellen wir im Prinzip jeden Podcast-Gast hier. Und vielleicht kommt was Cooles bei raus. Das eine ist, ursprünglich war das mal, was sind denn deine Wünsche für die Kulturhauptstadt? Das ist auch immer noch die Frage. Jetzt ist die Kulturhauptstadt, das Kulturhauptstadtjahr im Prinzip gerade schon da, ändert ja aber an der Frage nichts in dem Sinne, was sind so Wünsche, was würdest du vielleicht gerne sehen, was würdest du dir wünschen oder hättest dir von der Kulturhauptstadt gewünscht?
Ja, also wie gesagt, ich würde nochmal ganz kurz den Fakt droppen, dass ich erst seit Februar letzten Jahres hier in Chemnitz wohne, demzufolge auch Chemnitz als solche Stadt noch nicht so viel erlebt habe, halt nur mal ab und an Wochenendausflügen. Und ich muss persönlich sagen, was die Kulturhauptstadt, denke ich, mal gut macht und wo man ihr schon einen positiven Punkt geben muss. Sie zieht Touristen her. Sie tut sehr, sehr gut Kunst, Museen, Musik und so weiter miteinander verbinden. Wo ich ihr aber den Zahn ziehen muss, ist bei den Events. Es gibt nur einmalige One-Off-Events und die Kultur, die hier schon aktiv gelebt wird, die wird irgendwie nicht sichtbar, finde ich. Mhm. Also ich bin ja auch in diesem Jugendclub Okeda zum Beispiel mit dabei vom Kraftwerk e.V. Ich kenne ja auch euch hier den Kaffeesatz und ich weiß nicht, habt ihr irgendwann mal mit der Kulturhauptstadt einen Berührungspunkt gehabt?
Nö, nicht wirklich. Also mal am Rand hier und da, aber ich nehme das auch ähnlich wahr, wie du sagst. Beziehungsweise es war auch häufig die Befürchtung, das wären dann so pointierte Einzelevents. Mhm. Aber so ein bisschen die Nachhaltigkeit fehlt. Und die Nachhaltigkeit wäre natürlich auch, die Subkultur noch mehr rauszustellen und zu sagen, es gibt übrigens das, das und das. Weil das Problem von Chemnitz ist, dass du keine Kneipenmeile hast, wo du hingehen kannst, sondern du musst gezielt suchen nach Veranstaltungen. Und im Nerd-Bereich wahrscheinlich noch ein bisschen krasser.
Ja, das war auch mein Eindruck. Also ich muss persönlich sagen, die Kulturhauptstadt hätte auch so ein bisschen die aktiv gelebte Kultur hervorheben müssen. Mhm. Das ist mein größter Kritikpunkt. Mhm. Dass halt die aktive gelebte Kultur, unsere Jugendeinrichtungen, unsere bisher dagewesenen Veranstaltungen, die halt aber auch ein Dauerbrenner sind, einfach nicht genug Beachtung bekommen. Ja. Und auch keine Förderung, sondern eher das Förderungsgeld gestrichen wird. Aber gut, das ist seitens Stadtseite, da kann man halt auch relativ wenig dagegen machen. Und von daher wäre tatsächlich mein Wunsch an die Kulturhauptstadt A, mehr Förderungsmittel für die aktiv laufende Kultur und B, mal unsere Kultur irgendwie aufdecken. Die ist wie unter einem Schleier verborgen, die gelebte Kultur. Man weiß nicht, was stattfindet. Es gibt keine Seite in Chemnitz, wo ich hingehen kann und sagen kann, das und das findet dann statt. Außer natürlich, es sind die Opern, es sind die Theater, es sind die Museen.
Das hatte ich neulich schon mal. Es gab schon mal so ein bisschen einen positiven Schritt. Ja, mit dieser Stadtkarte Chemnitz. Also man findet das unter Stadtkarte-Chemnetz. Also nicht wie Chemnitz, sondern wie das Netz. Da gibt es so eine Subkulturkarte. Die ist schon ganz nützlich, weil die zumindest mal in Printform, ich weiß gerade nicht, ob die Homepage selber jetzt funktioniert, die hatte irgendwelche Startschwierigkeiten, dann wird zumindest mal die Subkultur dargestellt. Und das sind ja also von Kraftwerk über Weltecho, über Atomino und was da alles ist. Diese ganzen Sachen, die findest du hier auch zum Beispiel im 371, in dem Veranstaltungsmagazin, aber irgendwie, wenn man nach Chemnitz kommt, habe ich immer den Eindruck, hier ist die Oper, da ist das Gunzenhauser and that's it. Und hier ist noch der Nischel. Jetzt hast du alles gesehen und dabei gibt's hier so viel zu entdecken, ne?
Ja, das ist auch mein Eindruck. Ich denke, es wird aber auch teilweise dem geschuldet, dass wir, glaube ich, die älteste Stadt Deutschlands sind, wenn ich es richtig im Kopf
demografisch
habe.
Demografisch sind wir da immer irgendwo an dem oberen Ende mit dran, genau.
Genau. Und man merkt das deutlich auf den Jugendveranstaltungen, obwohl wir sie haben, ist nicht der Fokus. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also ich merke es ja auch direkt am Jugendclub. Die sind mit nach Corona mehr oder weniger 0 Leuten gestartet. Mhm. Und haben jetzt mittlerweile teilweise 10, 12 Jugendliche da tagtäglich zu Stoßzeiten. Ja. Insgesamt werden es mehr gewesen sein, aber wie gesagt, ich bin meistens nur unten im Keller, ich krieg's nicht wirklich mit. Außer die Geschreie, das hört man dann deutlich, oder wenn mal Karaoke gesungen wird. Ja. Aber ansonsten habe ich damit wenig Berührungspunkte, aber ich freue mich halt, dass es wieder angenommen wird und ich würde mir halt wünschen, dass sowas halt sichtbar ist.
Mhm. Gäbe es trotzdem noch irgendwie ein paar funnige Events, wo du sagst, also muss ja nicht auf die Kulturhauptstadt, kann man ja irgendwann mal in Chemnitz noch machen. Hast du da noch so irgendwie krasse Ideen, muss ja nicht realisieren. Sein, kann man ja spinnen.
Ich denke, so ein Nischenfestival wäre richtig, richtig schön, dass man wirklich mal sagt, einmal im Jahr, wir geben euch die Fläche, vielleicht sogar in der Innenstadt, vielleicht auch um Schlossteich rum, wo auch immer halt gerade Platz ist. Wir sperren die ab, ihr habt ein komplettes Wochenende Zeit. Firmen, Vereine, Events, bewirbt euch. Ihr habt einmal eine Werbemeile voller, weil das wäre, glaube ich, richtig, richtig gut für so viele Sachen. Kann ja auch Sportvereine dann betreffen. Das kann unsere E-Sport-Szene betreffen. Ja, wir haben eine E-Sport-Szene in Chemnitz.
Ja.
Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, wenn uns die Stadt einfach dafür mal Ressourcen zur Verfügung stellen würde, einfach sagen würde, hey, ihr habt den Platz, meinetwegen müssen wir Zelte, Biertischgarnitur etc. selber besorgen, hätte ich kein Problem mit. Einfach nur, wir stellen den Platz und ich sag mal das Datum und ihr könnt kommen.
Ja, gute Idee. Es gab mal hier ganz in der Nähe in dem Alberti-Park, das ist quasi hier gleich oben ums Eck der Park zwischen Zietenstraße und Fürstenstraße, da gab es mal eine Hobbybörse, so ein ganz, ganz kleines Ding. Und da konntest du dich hinstellen und konntest quasi dein Hobby, deine Hobbys präsentieren. Da waren im Prinzip 5 AusstellerInnen zugegen, aber im Prinzip dasselbe ja dann in groß, ne?
Genau, das in groß. Also ich muss tatsächlich sagen, wir in Zwickau, ich bin Zwickauerin an der Stelle sehr gesagt, haben tatsächlich sowas Ähnliches. Und zwar kann man sich, wenn man so Kultur betreibt, zum Stadtfest bewerben. Und dann ist man einfach Teil des Stadtfestes. Wir haben halt einen riesigen Damm, der Muldendamm. Und dort ist so viel Rasen und Spielplatz, da kannst du dann drauf kommen. Du wirst wahrscheinlich nicht am Rathausplatz kommen, das ist okay. Aber du kannst sehr wahrscheinlich entweder in Nähe unserer Hochschule sein oder aber auf dem Zwickauer Damm dich dann wiederfinden. Und das finde ich super, weil die Stadt zeigt damit, hey, es gibt diese Jugendclubs, sie existieren. Und vor allen Dingen auch dadurch, dass es in Zwickau, genauso die TCG-Community mit einem Jugendclub mehr oder weniger verschweißt ist wie hier, kriegen die TCGler in Zwickau auch immer irgendwo einen Platz, um sich da auszuleben, eben weil der Jugendclub generell zum Stadtfestival dazu gehört.
Und die andere Frage, weil wir jetzt schon so platzzentriert waren, ein, zwei, maximal drei, sage ich mal, Lieblingsorte in Chemnitz oder Orte, wo du sagst, muss man mal gesehen haben, fühle ich mich besonders wohl, dürfen auch ein bisschen außerhalb von Chemnitz liegen. Also gerade wenn du sagst, du bist Zwickauerin, vielleicht kannst du da auch irgendwas noch empfehlen. Aber ja, so Lieblingsorte idealerweise in Chemnitz.
Also in Chemnitz muss ich persönlich sagen, das Ambiente, was ich jetzt gerade mitbekommen habe, wir nehmen ja hier auch gerade beim Kaffeesatz auf. Ich finde, das ist persönlich zu empfehlen. Dann natürlich das Kraftwerk ohnehin. Mhm. Beim Kraftwerk sei dazu gesagt, ich finde das eine mega Ansprechstelle für irgendwas, was Kultur ist. Du hast von jung bis alt alles dabei. Mitmachsworkshop, Konzerte, Veranstaltungen. Also
Räumlichkeiten auch vor allem.
Räumlichkeiten. Man kann auch an den Verein rangehen und sagen, hey, man möchte irgendwas mieten und bekommt dort auch relativ günstig, sag ich mal, auch so an Locations ran.
Ja.
Also wir haben wirklich, wie gesagt, vom Jugendclub über die Cosplay-Werkstatt bis zu gewissen Konzerten und Filmeabenden bis hin zum Klöppelkurs, alles. Also es ist super. Und da würde ich die Leute gerne hinverweisen. Das ist im alten Pionierhaus im Zusammenhang mit der Villa, die daneben steht. Die sind nämlich mittlerweile über einen Glasgang verbunden und es ist super schön und auch die Webseite ist super informativ. Einfach mal da drauf gehen. Und ansonsten ist mein Lieblingsort tatsächlich noch in Chemnitz, auch weil ich in der Nähe wohne, das Schlossteich zusammen mit dem Schloss.
Ja.
Ich kann das nur empfehlen. Ich liebe es, mich im Sommer einfach mal auf eine Parkbahn zu klatschen. Habe ich gestern Abend auch zum Beispiel gemacht, als ich vom Kraftwerk nach Hause gegangen bin. Mhm. Und ich finde es super, es ist super zum Entspannen. Teilweise finden ja auch noch kleine Events statt. Mhm. Es kommen sehr, sehr viele unter der Woche oder auch am Wochenende und setzen sich dorthin mit einer Picknickdecke, haben so einen Grill mit dabei. Also es ist mega. Das würde ich persönlich sagen. Und wer es ein bisschen aktiver mag, den kann ich dem Chemnitz-Tal-Radweg empfehlen, auch als Wanderspaziergang. Also sowohl als Radfahrer als auch als Wanderspaziergang.
Genau, man kommt dann sogar an so ein, ich weiß nicht, das alte Steinbruch. Teich-Ding oder sowas raus. Also man kann im Sommer echt geil dorthin radeln und dort mal ins Wasser hüpfen und dann wieder zurück. Und ich meine, am Eingang vom Brühl gibt's auch so diese City-Bikes auszuleihen. Die kosten, ich glaube, so 5 € für den ganzen Tag. Mhm. Sind jetzt keine E-Bikes, sondern halt ein Stadtfahrrad. Die kannst du ja ausleihen und kannst diesen Weg dort langgurken. Also das lässt sich wunderbar kombinieren. Muss auch nichts kosten.
Ja, also die Stelle, die ich tatsächlich empfehlen würde, um die Füße ins Wasser zu halten, ist bei den ganz, ganz großen Steinen. Das ist dann relativ am Ende. Mhm. Also am bisherigen Ende, der soll ja noch erweitert werden. Mhm. Kurz bevor der Bahnhof kommt, da hat man dann so einen Fluss und dieser Fluss ist dann irgendwann nur noch in so einem Steingebiet. Ja. Dann hast du so richtig wunderschöne, glatt, rundgelutschte Steine, auf die du dich setzen kannst. Die hat riesig über dem Wasser auch hochragen, so 1,5 Zentimeter aus dem Wasser raus und kannst dann trotzdem noch dich da draufsetzen und die Füße im Wasser baumeln lassen. Also es war wunderschön, als ich einen Ausflug gemacht habe.
Schöne Tipps. Okay, wir sind am Ende von den ganzen Nerd-Games, von TCG-Sachen und so weiter angekommen. Wie gesagt, wir hätten wahrscheinlich noch ewig weiterreden können. Grundsätzlich kann man das auch tun. Ich würde das wie üblich vom Feedback abhängig machen. Dann kann man sich auf kaffeesatz-chemnitz.de mal begeben. Da gibt es Verlinkungen zu allen Social-Media-Kanälen. Man darf natürlich auch unter fantasy-events-luna.de, falls ihr habt lange nichts mehr getrunken, ne, wer das Trinkspiel noch mitmacht, nochmal gehen. Da gibt es sicherlich auch Kontaktdaten, wo man dann schreiben kann. Fand ich cool, diesen Podcast. Fände ich cool, wenn ihr mal noch eine Stunde über von mir aus Brettspiele oder was quatscht.
Oder über ein einzelnes TCG.
Oder über ein einzelnes TCG, genau.
Oder warum Luna jetzt mit Doppel-O geschrieben wird und nicht mit einem U.
Genau, ne? Und all solche Geheimnisse kriegt man dort möglicherweise verraten. Alles, was man dafür tun muss, ist sich in die Tasten hauen und das schreiben. Wann geht's mit den Nerd-Games weiter? Du hast vorhin in der Pause noch was gesagt, dass ihr so eine Art Sommerpause auf alle Fälle, glaube ich, noch macht. Oder?
Genau, also das Kraftwerk selber hat Schließzeiten, damit natürlich auch mal dort die Angestellten und die ehrenamtlichen Leute auch ihre Ruhe haben. Mhm. Das ist einmal eine Sommerpause und einmal eine Weihnachtspause. Und die Sommerpause beginnt jetzt mehr oder weniger dann, wenn dieser Podcast ja das Licht der Welt erblickt, sozusagen. Wir haben die im Juli. Wir haben nur noch den 5.7. auf und dann haben wir den restlichen 3 Juli-Samstage zu. Und sobald der August beginnt, mit dem 1. August-Samstag, sind wir wieder für euch da.
Also 3 Wochen kann man sich dann auch mal einlesen, sich sein Deck bauen, zur Not mal hierher kommen und dort vielleicht schon mal reinschauen, ob wir da gerade parallel was haben und dann auf alle Fälle dort bei den Nerd Games vorbeischauen und auch bei dem TCG-Tag, wenn es dann soweit ist. Wir sehen uns ja dann demnächst auf der Scirocco möglicherweise. Also falls wir das schaffen, falls ich das schaffe, den rechtzeitig zu schneiden und man hört es gerade so, jetzt noch schnell aufspringen und dorthin gehen in der Stadthalle müsste das sein, ne?
Es ist in der Stadthalle. Ich wünsche jedem Glück, der da noch Karten ergattern möchte, weil es war tatsächlich die letzten paar Jahre auch so, dass 2 Stunden nach Aufschließen auch selbst die Karten an der Tageskasse verkauft waren.
Ja, aber noch schnell hinrennen. Also,
genau, also ganz, ganz schnell, wirklich.
Genau, wir sind dann noch auch irgendwo vertreten und der ganze andere geile Scheiß. Nun, vielen Dank, Luna, dass du dir die Zeit genommen hast. Geiles Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass TCGs auch so unterschiedlich sein können. Ich dachte immer, die haben alle ungefähr die gleiche Mechanik, bloß mit anderen Motiven, aber da habe ich auch was dazugelernt. Ich tauche da trotzdem nicht ein, einfach aus Zeitgründen. Aber den Ausflug fand ich super.
Ich würde mich einfach nur mal bedanken, dass die Leute jetzt zugehört haben bis dahin. Ich hoffe, ich war entertaining genug. Wenn ihr mich wollt, wie gesagt, tut euch gerne hier mit ans Kaffeepott wenden. Dann machen wir nochmal eine Special-Folge. Mhm. Und ansonsten, wer Bock bekommen hat, ihr könnt bei Null anfangen. Schlagt einfach zu Nerd Games auf. Ich bin da, ich bringe euch die Kartenspiele bei. Die Community ist da, die bringt euch die Kartenspiele auch bei. Es ist super, kommt einfach her.
Perfektes Schlusswort. Genau, jetzt alle aufspringen, ab zu den Nerd Games. Wir sehen uns dort. Gegebenenfalls spiele ich mit euch auch eine Runde. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, Tag, Nacht, Woche, was auch immer als nächstes ansteht und sage tschüss.
Bye, bye.